Ein erfolgreiches Gespräch, eine erfolgreiche Kommunikation besteht nicht aus dem Reden, sondern aus dem Zuhören. Zum Wissen, wer du bist, das passiert häufig über die Unterscheidung vom anderen. Aber viel spannender ist doch herauszufinden, was verbindet uns. Ich glaube, heute bewegen wir uns so stark in diesen Bubbles hin, das merken wir bei den Abstimmungskämpfen, die immer verhärteter sind, wo es nicht mehr wirklich um Argumente geht und die Argumente gar nicht mehr interessieren, sondern um Meinung. Meine Strategie ist ganz simpel. Ich habe über die Jahre gelernt, Fehler sind menschlich, Pannen sind menschlich, sogar ein Blackout ist menschlich. Und wenn man die Haltung hat zu dem allem, ist alles nicht so wahnsinnig schlimm.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge der Patrick Rohr, der Kommunikationsprofi, der Experte von einem guten Gespräch, der Rhetoriktrainer und der Moderator. Er hat früher bei der Arena gearbeitet, ist gerade der Nachfolger von Filippo Lüttenegger. Er hat auch die Gesellschaftssendung Quer moderiert oder für die Passezeitung Standpunkte, eine Diskussionssendung, die lange am Fernsehen gelaufen ist. Vor gut 20 Jahren hat er sich selbstständig gemacht, hat eine eigene Kommunikationsfirma aufgebaut, trainiert bis heute CEOs, Führungskräfte, Politikerinnen und ganz viele andere Menschen, selbstbewusst aufzutreten, im Beruf, privat oder eben in der Öffentlichkeit vor der Kamera. Und für mich persönlich, und vielleicht merkt man das auch im Gespräch, ist er ein riesiges Vorbild, weil ich dank seinen Gedanken und dank seinen Büchern schon früh von seinen Auftritts- und Rhetoriktipps profitiert habe. Der Patrick Rohr hat aber neben dem auch noch ganz eine andere Berufung. Er ist Fotojournalist. Er reist durch die Welt, begleitet Bildungs- und Fotoreisen, schreibt und dokumentiert für verschiedene Medien und NGOs und zeigt auf, wie Menschen in anderen Ländern leben und dass die grossen Themen des Lebens auch immer wieder zu erkennen sind, egal wo. Und um all das geht es in diesem Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Spass und garantiert auch ein paar Erkenntnisse dank Patrick Rohr. Was heisst, du filmst dich nicht gern?
Nicht ich filme mich nicht gern, das mache ich sowieso nicht. Aber wir können es Ambivalenzverhältnis zu Kameras.
Das ist jetzt interessant.
Gell?
Ja.
Weil ich mich... Es klingt jetzt lustig, ich war beim Fernsehen früher.
Aha. Ich weiss.
15 Jahre lang. Und dann musst du eine Kamera gerne haben. Und phasenweise finde ich es wahnsinnig lässig. Aber jetzt bin ich ja bald 20 Jahre weg vom Schweizer Fernsehen und seit 12 Jahren nicht mehr vor Kameras.
Aha.
Und seitdem finde ich so, Es klaut einem ein bisschen die Seele.
Wirklich?
Ja.
Inwiefern?
Eine Kamera, du kannst dich nicht verstecken vor der Kamera. Eine Kamera zieht dich für den Blut ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du kannst nichts verstecken.
Hm.
Und ich habe mal herausgefunden, warum das so ist, dass wir grundsätzlich ein Problem haben mit uns filmen, wir Menschen. Wir kennen uns ja nur zweidimensional aus dem Spiegel.
Mhm.
Immer von vorne und wir schauen dann meistens noch ein bisschen lieb. Oder aber machen irgendeine Fratzen oder irgendetwas.
Wir schauen die extra so, dass man irgendwie im Spiegel gut aussieht.
Genau, genau. Da tun wir so, und schauen und lächeln und so. Und eine Kamera, die filmt dich auch dann, wenn du eben keine Kontrolle hast. Die filmt dich von hinten, von der Seite, von überall. In Situationen, die du dich eben nicht kennst vom Spiegel. Und das ist irgendwie ungewohnt für uns. Und man hat auch nicht immer Lust auf das. Also ich habe nicht immer Lust auf gefilmt zu werden. Es gibt doch Tage, wo man, findet man sich nicht gut aus. Oder es gibt doch Tage, wo man einfach so ein bisschen ist. Mhm. Und dann gefilmt zu werden, das ist nicht cool.
Mhm.
Ich glaube, das Coole war, dass ich einfach interagieren mit den Menschen, die ich getroffen habe. Also ich bin ums Leben in Tokio gegangen, ich habe mich in Beizen hineingegeben, ich bin in einem Tattoo-Shop, ich bin zu einer Nudelmacherin. Ich habe mich einfach voll und ganz für die Menschen eingeladen, in die Situation hineingegangen. Die Kamera hat einfach beobachtet. Also ist nicht um mich und die Kamera gegangen, ich habe nicht mehr performen vor der Kamera, sondern einfach mit diesen Menschen interagieren. Und das ist das Schönste.
Mhm.
Das Schlimmste ist für mich so, herzustehen und zu sagen, das ist die Arena. Und so, also ja, das ist irgendwie komisch, das ist unnatürlich.
Eine unnatürliche Situation, genau. Man hat die Linse und man muss sich vorstellen, dass Millionen hinter der Linse sitzen, oder?
Mindestens Millionen.
Millionen?
Schweiz, ja. 10 Millionen. Bald.
Ich finde es doch interessant, dass jemand wie du, der sich so fest mit Kommunikation, mit Auftritt, mit Rhetorik auseinandersetzt und so jemand ist, der in meinen Augen professionalisiert hat, und das meine ich nicht mal als strategische, das meine ich gar nicht als irgendwie strategisch, sondern vielmehr, wenn ich mit dir rede, und wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren, und wir treffen uns ab und zu, zum Mittagessen.
Mhm. Manchmal zum Nacht.
Genau. Und was ich bei dir von Anfang an so faszinierend gefunden habe, dass du jemand bist, der sich so wirklich für jemanden interessiert und den offenen Blick hat und die Präsenz und so da ist. Mhm. Es gibt nicht viele Menschen, die das so können. So da sein, so präsent sein, so wirklich bei der Sache sein und sich wirklich interessieren. Und beim Gespräch länger dabei bleiben und nicht alle vier Minuten aufs Handy schauen. Ich tue es jetzt überspitzt sagen. Und trotzdem, und das wirkt ja mega, als wärst du völlig bei dir, und trotzdem ist das Lampenfieber da.
Nein, wenn ich mit dir gehe, zum Mittagessen, ist ja keine Kamera dabei.
Nein, ist klar.
ich verstehe den Sinn von dieser Frage nicht ganz.
Okay, gut. Und jetzt könnte man sich doch vorstellen, dass du genau das, wenn du mit Menschen interagierst oder wenn du auch eine Arena moderiert hast damals, dass du genau das auch dort machst.
Gut, also ich muss vielleicht differenzieren. Ich glaube, es ist immer der Moment, bis es losgeht. Ja. Und es sind die ersten, sage jetzt bis 30 Sekunden, wenn man hinter dem Wändli führen läuft. Das ist so eine künstliche Situation. Also kein Mensch läuft hinter einem Wändli führen und fährt dann an Strahlen und sagt so, hallo, guten Abend. Das machst du ja nie. Also wenn ich Besucher daheim komme ich nicht hinter dem Wändli führen und sage so, haha, hallo. Das ist die unnatürliche Situation. Ich glaube, es ist so der Moment vom 100% da sein, 150% da sein. Ich glaube, das ist das, was mich nervös gemacht hat. In dem Moment, wo ich drinnen war, in der Arena, wenn es gelaufen ist, das ist das Schönste gewesen. Das war einfach ein Flow gewesen. Da haben die Leute miteinander gestritten und ich musste schauen. Und so. Das ist alles gut. Immer bis es losgeht. Ich glaube, das ist differenziert. Dann stresst mich die Kamera. Oder wenn einfach all die unnatürlichen Situationen. Ich habe vor 3 Jahren haben wir 30 Jahre Arena gefeiert.
Ja.
Und da sind wir alle ehemaligen Moderatorinnen und Moderatoren eingeladen ins Studio. Und bevor wir die Sendung aufgezeichnet haben, haben 3 Leute von uns ein Statement dürfen geben für die Tagesschau. Und da ist ein Kollege von der Tagesschau vorbeigekommen und hat gesagt, so, ja, ich brauche die 11 Sekunden von dir zur Frage, wie die Arena die Politlandschaft verändert hat. Und ich gebe Medientrainings und ich probiere den Leuten immer zu erklären, manchmal sind die Umstände so und dann muss man halt probieren, 15 Sekunden, 18 Sekunden etwas zu sagen. Und die Leute sagen immer, es ist unmöglich und so. Und ich sage immer, es ist möglich, ich trainiere das mit den Leuten. Das geht alles super, solange ich der Trainer bin.
Mhm.
Und dann habe ich da plötzlich das Mikrofon vor der Tagesschau vor dem Maul und sollte die 11 Sekunden etwas sagen. Ich habe 46 Sekunden gebraucht. Und dann hat der Kollege sehr nett gesagt, ja, das ist jetzt gut gewesen, das war ein erster Versuch gewesen. Wir brauchten eben 11 Sekunden, nicht 46. Machen wir nochmal eine Version. Und ich so, okay, das war 26 Sekunden gewesen, die zweite Version. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich schnell eine kurze Pause haben. Ich muss schnell laufen, ich muss überlegen, ob ich das in 11 Sekunden kann sagen. Das ist ein riesen Stress. Und dann noch alle Kolleginnen und Kollegen von der Arena an mich kommen, die dann schauen, kann er sagen, der Medientrainer. So Zeug ist unnatürlich, das stresst mich.
Ja,
und dann bin ich laufen und dann stellt der Redakteur noch eine andere Frage, als er ursprünglich gesagt hat. Die Frage war plötzlich, wie hat die Arena Politkommunikation verändert?
In 11 Sekunden.
Unvorbereitet. Aber ich habe es geschafft. Ich habe 12 Sekunden gebraucht und es ist nachher in die Tagesschau
gekommen.
Ja. Einfach, ich glaube, es ist das. Unnatürliche Situationen stressen mich enorm. Und solange ich einfach kann sein, bin ich nicht gestresst.
Ja, gut. Kann man denn unnatürliche Situationen auch zu natürlichen Situationen machen?
Könnte man. Also ich finde zum Beispiel, was du machst, wir haben nicht gesagt, jetzt fährt es an und jetzt geht es los und so, und bist parat und es kommt dir ein Signet oder irgendetwas. Du hast einfach angefangen, reden mit mir. Hoch und anständig, aber super. Ich finde das super, weil das ist natürlich.
Ja.
Ja, plötzlich sagst du, das läuft einfach schon lange.
Genau, die Situation ist auch ein bisschen unnatürlich, weil wir ein Mikrofon haben und Kopfhörer an.
Ja.
Und gleichzeitig, das stimmt, versuche ich dort genau eben wegen dem vielleicht ein möglichst natürliches Setting zu generieren und dass sich die Leute irgendwie wohlfühlen, dass wir irgendwie anfangen können.
Das schaffst du. Und das machst du grossartig mit diesen unnatürlichen Pflanzen. Das sind ja alles Plastik. Ich habe immer gemeint, das sind rechte Pflanzen. Aber ich fühle mich wohl in dem Setting. Es wirkt wirklich sehr natürlich.
Schau jetzt, also, nochmal rasch zurück zu der Situation, dass du das Lampenfieber hast. Mhm. Was sind deine Tools und Tricks über die Jahre entwickelt, mit dieser Situation besser umzugehen können, nervös zu sein? Ist es auch noch vor Publikum so?
Ja, ja. Also wenn ich Moderation mache vor 50 Leuten, bin ich genauso nervös wie wenn ich im Fernsehen live auftrete vor 500'000 Leuten. Das ist irgendwie kein Unterschied. Meine Strategie ist ganz simpel. Ich habe über die Jahre gelernt, Fehler sind menschlich, Pannen sind menschlich, sogar ein Blackout ist menschlich. Und wenn man die Haltung hat zu dem allem, ist alles nicht so wahnsinnig schlimm. Also ich habe zum Beispiel vorletztes Jahr ein Wirtschaftsforum moderiert im Aargau. Und dann hat sie so eine Störung mit dem Mikrofon und ich bin so gekommen und habe so begrüßt und habe wirklich einen lustigen Anfang irgendwie vorbereitet für mich. Aber leider hat man ihn nicht gehört. Also es ist immer so verhackt gekommen, so Mikrofon an, Mikrofon ab und so. Ist völlig in die Hose.
Mhm.
Und danach, ja, eben, das ist so ein Moment, wo du findest, ach shit, wenn gerade schon der Anfang in die Hose geht, das ist ein schlechtes Zeichen für den Rest. Und dann hat dann das Mikrofon irgendwann funktioniert und hat gesagt, liebe Leute, das ist jetzt irgendwie ein völlig, misslungener Start. Ich glaube, ich fahre nochmal vorne an, weil ich habe so einen schönen Anfang vorbereitet und meine ganze Pointe ist jetzt gerade untergegangen, weil niemand das gehört hat. Ich sage es ihnen nochmal.
Ja.
Und dann haben die Leute gelacht und ich habe es nochmal gemacht und dann haben wir alle zusammen gelacht und dann ist das Eis gebrochen gewesen und meine Nervosität weg. Also wenn Pannen passieren, passiert es halt, aber dann damit umgehen, das ist die Frage, wie du das machst.
Ja.
Und wenn ich heute irgendetwas ins Hand setze, dann thematisiere ich das in der ersten Sekunde und sage, jetzt habe ich es gerade ins Hand gesetzt. Oder jetzt ist die Hose, oder die Pointe ist jetzt gar nicht lustig gewesen oder was auch immer. Und weil ich selber ein lockeres Verhältnis entwickelt habe zu dem, funktioniert es, glaube ich, auch.
Also wie du die Elefanten im Raum ansprichst.
Genau.
Wo gerade alle sehen.
Genau.
Ja. Trotzdem ist es immer noch ein Lampenfieber. Weißt, mich interessiert jetzt das so besonders, weil ich kenne ja das bei mir auch. Und ich, im Sinn von, dass ich vor jedem Auftritt ein wahnsinniges Lampenfieber habe und erst seit ich akzeptiert habe, dass ich das habe, ist es einfacher geworden. Ich habe früher immer gedacht, ich darf nicht so nervös sein, das ist mein Job, auf Bühnen aufzutreten und moderieren. Oder das gehört zu dem Job als Moderator, dass man auf die Bühne auftritt und das darf nicht sein, man darf mir das nicht anmerken, das ist ganz, ganz schlimm. Das habe ich ganz, ganz schwierig gefunden, mir ist sehr peinlich gewesen.
Ist und lustig, dass du das hast. Das finde ich wirklich sehr lustig. Warum ist dir das peinlich?
Weil ich...
Du willst cooler sein?
Ja, genau.
Wahrscheinlich.
Ja.
Oder hast du gemeint, man muss cool sein in der Naja.
Mhm.
Nein, ich finde, also das ist auch das, was ich Leute, die ich trainiere, immer erzähle. Ich sage immer, mach das Lampenfieber zu deinem Freund.
Ja.
Das ist ganz etwas Lässiges, weil das ist das Adrenalin, das ins Blut strömt. Und mach, dass du extrem wach bist. Mach, dass du extrem präsent bist. Und wenn du das checkst, dann blockiert sie nicht, sondern kannst du quasi wie umarmen und sagen, hey, Adrenalin ist da, so geil, jetzt passiert etwas. Das ist eben noch cool. Aber man muss ja akzeptieren, dass es da ist.
Mhm.
Und es ist ja schön. Also du bist dadurch viel wacher, viel präsenter und so weiter. Dann funktioniert
es. Aber es gibt ja auch die Überspannung. Es gibt ja das, was einen blockiert. Es gibt die Situation, wo man nur noch neblig sieht und überhaupt nicht mehr weiss, was man sagt. Und dann kommt man irgendwie wie man rausgespült und weiss gar nicht mehr genau, wie es war.
Und dann hat man das Gefühl, Jesus Gott, ist das schlimm. So, man hat einen riesen Sturm im Kopf gehabt. Und nachher schaut man es oder hört man es. Und dann merkt man, es ist gar nicht so wahnsinnig schlimm.
Ja.
Das spielt sich alles im Kopf hin und ab.
Aha.
Aber auch das muss man lernen. Ich glaube nicht, wie viele Sendungen ich noch irgendwann am Morgen um 1:30 immer so schaue, wenn die Freunde sind wiederholt worden in der Nacht. Und dann immer so warten, es hat noch keine digitale Aufzeichnung gegeben. Bis die Sendung wiederholt worden ist, einfach zum Nachherkennen schlafen. Bin ich bis um 1:30 aufgeblieben am Morgen und noch die Arena geschaut, zum merken, die ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Aber in meinem Kopf ist das Schlimmste gewesen, fürchterlich und weiss nicht was alles. Weil das Adrenalin eben so einen Sturm im Kopf
verursacht. Genau. Also du hast dich gezwungen, das nochmal zu schauen?
Ja.
Oder das zum ersten Mal schauen? Für dich ist es zum ersten Mal gewesen?
Zum können schlafen nachher.
Wirklich?
Ja.
Also, weil du irgendwie nicht sicher warst, wie es rüberkommt?
Ja.
Oder warum hast du das?
Ja.
Mhm.
Und weil das Gefühl hatte, am Morgen darf ich nicht auf die Straße. Die ganze Welt schaut mich an und lacht mich aus.
Aber das ist ja interessant. Man hat ja gleich mit der Zeit, wenn man es routiniert immer mal wieder macht, hat man doch irgendein Gefühl, wie es jemand ist. Oder nicht? Nein.
Ich glaube immer noch nicht.
Wir entwickeln nie so das Gefühl von, oh, das ist, glaube ich, gut gewesen.
Ja, also das Grundgefühl ja. Aber ganz viele Sachen habe ich immer erst gemerkt, wenn ich es geschaut habe. Also zum Beispiel hängt es ja noch wahnsinnig davon ab, wie eine Sendung geschnitten ist, wie die gestaltet ist, von der Regie her, was für Bilder Kameras einfangen. Also Sachen, die du selber nicht siehst, zum Beispiel irgendein Lacher von jemandem, oder irgendeine Reaktion in der Arena, habe ich immer auf die eine Seite geredet, während dem auf der anderen Seite irgendwie über sich aufgeregt hat und so weiter. Und dann denkst du, ah, ist das langweilig. Aber nachher siehst du, auf der anderen Seite passiert ganz viel, weil die sind genervt oder die wollen etwas sagen. Und das habe ich immer erst nachher gesehen. Und dann merkst du, ah, die Sendung hat doch einen guten Drive gehabt. Und für das braucht es manchmal eine Distanz.
Das glaube ich mega.
Einen anderen Blick.
Wie reagieren deine Teilnehmenden von deinen Seminaren und deinen Coachings, wenn du sagst, wir filmen?
Die sind super nervös jedes Mal und sagen, oh, ich bin noch nie gefilmt worden im Leben. Oder, oh, ich kann meine Stimme nicht hören. Und oh, ich finde das so schlimm. Und dann sage ich immer, super, komm jetzt da rein, weil ich selber habe am meisten gelernt über mich vor der Kamera. Und es ist ein grossartiges Mittel, um dich selber kennenzulernen. und gewöhn dich daran. Du siehst so aus und du tönst so. Wir müssen uns auch daran gewöhnen. Oder haben uns schon daran gewöhnt. Da verschrecken die Leute damit. Und dann sage ich, und siehst, es ist gar nicht so schlimm. So bist du einfach und das ist cool. Also es ist wirklich so ein Prozess vom sich selber akzeptieren.
Ja.
So wie man ist, so wie man aussieht.
Und trotzdem sagst du, du hast ein Ambivalenzverhältnis zu der Kamera, weil sie verzeiht einem nichts. Und gleichzeitig sagst du aber ganz klar, das hilft einem irgendwie in dem Prozess.
Unbedingt.
Und wo stehst jetzt du dort? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wo stehst du jetzt?
Es ist wieder das Gleiche. Als Trainer bin ich super. Ich kann den Leuten erklären, was die Kamera einem bringt, was die einem zeigt. Dass man am besten einfach toleriert, dass die einem Viertelblut abzieht und alles bei einem zeigt, jede Schwäche offenlegt. Und das Coole ist ja dann, dass man es akzeptieren. Und wenn du diesen Schritt machst, dann bist du ganz weit. Aber ich sage auch, dass ich selber sehr ein Ambivalenzverhältnis habe. Und ich sage auch, dass ich mich noch nie daran gewöhnt habe. Und ich sage auch, dass ich das immer noch ganz schlimm finde. Und dann erzähle ich das Beispiel von Japan, von vor 5 Jahren, wo ich nichts mehr versteckt habe, weil ich einfach gesehen und mich drin hatte, die Situation, und wirklich keine Kontrolle mehr hatte. Und das der schönste Moment war. Mhm. Und dann mich selber so zu akzeptieren, wenn ich bin, das ist ein schöner Prozess. Aber es ist ein Prozess. Und ich begleite die Leute auf dem Prozess in dem Training.
Welche Schwäche von dir hast du am längsten gehabt zum Akzeptieren und bist jetzt aber trotzdem bereit, darüber zu reden?
Das sind häufig so körperliche Geschichten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt finde, ich habe jetzt dicken Bauch. Das regt mich fürchterlich auf. Und nachher irgendein Hemd anlegen, das noch spannt zu allem her. Furchtbar.
Keine.
Mit dem kann ich ganz schlecht umgehen.
Das ist der Bauch.
Gell?
Ja.
Und manchmal merke ich so, wenn ich lache, finde ich so, das sieht ja doof aus, wenn ich lache. Also nicht jedes Lachen. Also weißt du, wenn so ein herzliches und natürliches Lachen ist, dann ist es cool. Aber manchmal finde ich so, leck, kann ich jetzt doof gelacht. Und dann rege ich mich ab dem auf. Aber so lache ich offenbar, manchmal.
Und mittlerweile kannst du aber akzeptieren, dass du so lachst?
Ja. Also in Situationen, wo ich unsicher bin zum Beispiel, habe ich manchmal das doofe Lachen. Und dann merkt man es. Also ich merke es. Und ich weiß nicht, ob es die Leute merken. Aber ich merke dann, okay, jetzt bin ich unsicher gewesen. Ja gut, bin halt unsicher gewesen.
Und das ist ein Teil von dieser Akzeptanz.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden? Ja. Es geht wieder darum, dann irgendwie einfach zu beobachten, was gerade passiert. Oder wie machst du das?
Mich selber beobachten und probiere herauszufinden, warum bin ich jetzt gerade so, wie ich bin.
Mhm.
Dann lernst du extrem viel über dich selber. Das ist etwas, was ich den Leuten immer rate. Zum Beispiel, wenn ich Gesprächsführungskurs gebe, herauszufinden, warum flattert jetzt meine Stimme gerade? Oder warum habe ich so jetzt so eine Schulter? Warum bin ich so kurzatmig? Wenn du das herausfindest, dann kannst du das Gespräch total beeinflussen. Aber häufig ist man dann in dieser Situation und ist unter Umständen blockiert, also jetzt in einer Verhandlung zum Beispiel, merkst du, oh, du schrumpfst immer mehr und deine Stimme wird immer so presster, weil du zu wenig Luft hast. Und dann bist du in einer schlechteren Position.
Mhm.
Und was ich den Leuten probiere zu sagen, ist, probiere herauszufinden, warum das so ist. Was verunsichert dich jetzt genau? Ist es, dass der andere so wahnsinnig grossspurig auftretet und du vielleicht so einen autoritären Vater hast und dich immer so klein gefühlt hast und der Vater genau das gemacht hat? Wenn du das checkst und merkst, du bist nicht mehr das Kind, das Angst hat vor dem Vater, der so wahnsinnig autoritär ist, kannst du wieder aufrichten und dann sagen, okay, ich gehe zurück in meine Stärke als erwachsene Person und schaue jetzt gegenüber an. Dann haben wir ein gutes Gespräch miteinander.
Wow.
Auf Augenhöhe. Ja. Aber das sind intensive Prozesse, ja.
Es ist ja wahrscheinlich noch schwierig, dass während dem Gespräch, während man sich so fühlt, in dem Moment auch noch den Prozess zu machen, oder? Aber es gab
das ist eine Übungssache.
Wirklich?
Ja. Ja.
Also kennst du das von dir persönlich, ja, dass du merkst, oh, jetzt bin ich gerade...
Ja.
Es passieren ja viele Sachen. Einerseits muss man sich zuerst mal bewusst machen.
Ja.
Oder werden, ja, was jetzt gerade ist.
Ja.
Und dann irgendeine Transformation durchmachen. Wie machst du denn das? Magst du ein Beispiel erzählen?
Das ist noch schwer zu beschreiben, weil es so ein innerer Prozess ist und bei mir recht intuitiv abläuft inzwischen. Und ich bin auch nicht immer Herr über die Sachen. Aber es gibt so Begegnungen, wo ich plötzlich merke, meine Stimme wird höher und ich rede in der Stimme vom 12-jährigen Bub.
Mhm.
Und dann denke ich so, fuck, warum bin ich jetzt in dieser Situation vom 12-jährigen Bub? Warum habe ich jetzt die höhere Stimme, die ich als 12-jähriger Bub hatte? Und das, aber eben, das sind so innere Prozesse, mach so zack, zack, zack. Und dann kommt mir plötzlich ein Lehrer in Sinn, wo offenbar nicht ein guter Lehrer war mit mir, ein böser Mensch war, aber immer so tat, als ob er lieb wäre, aber ich habe irgendwie einen Respekt gehabt, ein gespaltenes Verhältnis zu ihm und da kommt so das ganze Gefühl von dem 12-jährigen Bub, von dem autoritären, nicht ganz fassbaren Lehrer wieder startet. Und heute finde ich, hey, das ist eine dumme Wurst. Wenn ich dir heute gesagt würde ich sagen, du. Aber das hast du natürlich 12-jährigen Bub nicht kennen. Aber ich werde nicht mehr die Stimme vom 12-jährigen Bub haben und ich werde dann nicht mehr in dieser Situation sein. Und es gibt Leute, die dann halt das Auftreten haben, die mich an das erinnert. Man sagt ihm etwas triggern. Und dann musst du einfach herstehen und sagen, ich bin nicht mehr 12-jährig. Ich bin erwachsen. Und der ist auch erwachsen und der muss jetzt gar nicht mit mir in ein Spiel spielen. Oder ich lasse mit mir nicht spielen. Mhm. Ist ja nicht etwas Bewusstes, was er wahrscheinlich macht. Und dann das erkennen und dann aufstehen und dann sagen, so, ich bin genauso erwachsen wie du.
Langt das? Also langt das im Sinne von sich einfach bewusst zu machen und dann sich das so einzureden?
Ja. Also gut, du kannst dann auch noch mutig sein, wenn ich es manchmal will. Und sagen, also wenn mir Beruf regt, sage ich das heute zum Beispiel.
Wirklich?
Ja.
Wie?
So. Ich habe einen Kunden gehabt, das war vor 2-3 Jahren. Der hat mich richtig aufgeregt.
Und das ist ein Kunde, oder?
Das ist ein Kunde. Das ist
einer, wo deine Dienstleistungen zahlt.
Genau, der hat sich coachen von mir. Und er hat bei allem, was ich gesagt habe, immer so sehr autoritär das weggeputzt. So. Dann habe ich gesagt, wir müssen nicht zusammen arbeiten, ich bin nicht angewiesen auf sie. Ich kann jetzt da rauslaufen und bin aufgestanden, habe den Stuhl an den Tisch hergeschoben und gesagt, und ich habe wirklich keine Lust, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Es ist einfach nicht cool. Sie brauchen mich nicht und ich wünsche ihnen einen guten Tag. Und bin aufgestanden, bin rausgelaufen und da ist dann seine Marketingchefin mir hinterher nachgekriegt und gesagt, bitte komm zurück. Und dann bin ich nochmal zurück an den Tisch gehockt und dann hat er gesagt, wieso laufen Sie jetzt raus? Und ich gesagt, weil sie mich aufregen. Weil sie alles, was ich ihnen sage, abputzen und mich probieren klein zu machen, aber warum mieten sie mich dann? Also sie brauchen mich wirklich nicht in dieser Situation. Und dann hat er sich entschuldigt und gesagt, ja, das sei ja seine eigene Unsicherheit und er wüsste ja nicht und es sei ein Prozess. Und dann haben wir ein gutes Gespräch gehabt und nachher haben wir mit ihm noch weitergeschafft. Also nur noch für den Auftrag, und nachher keine Lust gehabt, zum Weitermachen. Aber es hat etwas ausgelöst. Und ich war wirklich bereit gewesen, den Auftrag hinzuschmeissen. Und das ist noch cool. Also ich finde, das gibt mir eine gewisse Freiheit.
Mhm. Und es war so wichtig für den Kunden, um irgendeinen Schritt weiterzukommen, oder?
Also, überhaupt das ganze Ding ist für ihn wahnsinnig wichtig
gewesen. Ja, das glaube ich. Und gleichzeitig aber, dass du das auch gemacht hast, dass du verbalisiert hast, dass du gesagt hast, so nicht, ist ja, wenn du jetzt so beschreibst, ja wahnsinnig wichtig gewesen für seinen eigenen Prozess, zu merken, da ist genau ein Muster rum. Wenn es mir nicht passt oder wenn ich irgendwie kritisiert oder gefeedbackt wird, wo mir nicht gefällt, wo irgendwie nicht geht, gehe ich gerade voll auf Angriff.
Stimmt.
Ist das in deinen Coachings das grosse Thema, wie schaffe ich mich selber zu sein und all die Themen zu akzeptieren, die da sind?
Du hast das wunderschön zusammengefasst. Genau, ja. Nein, es gibt viele Leute, die schreiben oder Leute da und sagen, ja, ich hätte gerne ein Training im Auftreten, wenn ich herstehen muss, ich die Leute muss anschauen und so weiter. Und dann sage ich, sorry, das mache ich nicht. Dann sage ich jetzt, ja, aber Sie sind doch Medientrainer, Auftrittstrainer oder was auch immer. Und dann sage ich, ja, das bin ich, aber ich kann Ihnen nicht einfach sagen, wie Sie herstehen. Bei mir setzen wir uns zuerst mit dem Inhalt auseinander. Weil der Inhalt ist untrennbar verbunden mit der Art, wie Sie stehen, wie Sie reden und so weiter. Wenn Sie wissen, was Sie sagen wollen, wenn Sie wissen, wo Sie her wollen, klare Botschaft haben, wenn Sie wissen, wie sie das sagen, in welcher Sprache sie das ausdrücken, und da meine ich nicht Englisch, Französisch oder Deutsch, sondern eine gesprochene Sprache, eine echte Sprache, eine natürliche Sprache, nicht so eine künstlich aufgeschriebene Sprache und irgendetwas aufsagen, was ich auswendig gelernt habe, dann kommt der Körper automatisch mit, weil dann sind sie ganz nach bei sich, dann sind sie voll in dem Moment drin. Aber das sind sie erst, wenn sie das ganz andere eben erledigt haben, wenn sie wissen, wo sie herwollen, was ihre Botschaft ist, wenn sie den Mut haben, die Sprache zu reden, die sie sonst reden, und nicht eine künstlich auswendig gelernte Sprache, wo sie mal etwas aufgeschrieben haben und das jetzt in den Kopf gepresst haben, dann werden sie plötzlich ganz natürlich dastehen. Und dann werden sie die Körperhaltung haben, die dem entspricht, was sie erzählen, ihr Gesicht wird mitgehen, ihre Hände werden mitgehen. Das kommt alles automatisch. Aber man kann es nicht trennen von dem. Und darum arbeiten wir ganz intensiv am Inhalt und der Art, wenn ich den Inhalt erzähle. Und dann staunen die Leute meistens, weil sie dann plötzlich ganz einfach sich selber sind und sich dann auch akzeptieren vor der Kamera, lustigerweise. Mhm. Weil sie dann plötzlich eben bei sich sind. Mhm. Und das ist der Prozess. Also ich gebe kein Training, wo ich einfach sage, du musst so herstehen, es gibt keine Regel, wie man muss herstehen. Also natürlich kannst du sagen, solltest du nicht verkrampft stehen, aber verkrampft stehen die Leute eben, weil sie nicht genau wissen, was sie herwenden, weil sie viel zu fest beschäftigt sind mit dem Text, den sie auswendig gelernt haben oder dem geschriebenen Text, den sie irgendwie probiert haben, den Kopf in das Pressen und jetzt künstlich aufsagen. Darum stehen sie verkrampft da. Aber wenn ich die Verkrampfung lösen kann, indem die Leute einfach sich selber sind und so reden, wie sonst redet, dann geht der Körper automatisch mit und dann ist die Akzeptanz da und dann merken die Leute, aha, das ist alles gar kein Thema. Das ist mein Ansatz. Das ist wie ein umgekehrter Ansatz eigentlich.
Vom Inhalt, vom bei sich selber sein.
Genau, ja.
Und dann geht das freie Reden.
Ja, absolut.
Weil dann kann man es einfach erzählen, oder?
Genau. Und dann ist man auch nicht mehr Sklave und das ist der letzte Teil von meinem Training. Jetzt bei der Auftrittstraining nicht mehr Sklave von PowerPoint. Weil dann lernen die Leute herzustehen, zu reden, zu erzählen, Storytelling zu machen, Geschichte zu erzählen und so weiter, sind total natürlich, sind total bei sich, reden eine coole Sprache. Und dann plötzlich machen wir PowerPoint auf und dann werden die Sklaven von diesen furchtbaren Bullet Points. Und dann sind sie in dem Rhythmus von und auf der nächsten Folie sehen wir und man sich zuerst mal orientieren und sind ganz überrascht, welche Folie jetzt wieder kommt, weil es völlig nicht irgendwie ein natürlicher Flow ist. Und dann fängt es an, die unlustigen Bullet Points abzulesen. Oder dann sagen, es ist nicht so wichtig, was ich da geschrieben habe, ich werde es ihnen gleich erzählen und sage, warum schiebst du es dann auf und warum erzählst du etwas anderes, als das steht? Und einfach alles Zeug. Und dann räumen wir das aus. Das ist dann so der letzte Teil in meinem Training.
Irgendwie gilt es, gesagt, zu akzeptieren, dass das ja auch die Leute mit Multitask überfordert, oder? Wenn du irgendwie hinten dran mega viel Geht Text ja hast und vorne dran auch noch etwas erzählen willst, wir können ja nicht uns auf beides
kommen. Nein, du kannst nicht hören und lesen gleichzeitig. Ja. Und meistens ist es ja schwer. Also das, was hinten steht, entspricht nicht dem, was die Person vorne erzählt.
Ja.
Genau.
Wenn ich jetzt das so höre von dir und merke, aber ich habe die Blockade und ich bin nervös und ich muss manchmal vor Leuten auftreten und so. Und ich habe auch mal eine Situation, wo ich irgendetwas muss erzählen muss, das gar nicht unbedingt von mir ist, sondern dass ich im Business-Kontext ich muss präsentieren, weil ich die in dieser Rolle bin und so. Wie geht man mit dem, wie geht man mit dem um?
Dann schafft man so lange dran, bis du das, was du musst erzählen und vielleicht gar nicht dahinter stehst, wirklich zu deinem kannst machen. Irgendeinen Aspekt kannst du wahrscheinlich schon dahinter stehen. Oder probiere zu verstehen, warum jetzt der Entscheid so ist, dass du den so musst vertreten. Und wenn das klingt, dann kannst du authentisch sein. Aber vorher klingt es nicht. Du merkst jedes Mal, ob er etwas erzählt, wenn er dahinter steht oder nicht. Ja.
Du hast 4 Kommunikationsbücher geschrieben.
Ja.
Du hast es selber professionalisiert, was das anbelangt. Eben, das ist das, was ich am Anfang versucht habe zu sagen. Oder, wenn man mit dir redet, merkt man, da redet einer voll mit, in der Präsenz mit einem. Wie hast du das selber gelernt? Wie ist das? Ist dir das bewusst irgendwie geworden, dass du ein guter Kommunikator bist? Oder ist das auch ein Prozess dahinter?
Das ist noch lustig. Ich habe in meinen letzten Jahren im Schweizer Fernsehen, ich glaube 2005 ist das gewesen, eine Anfrage bekommen vom MATS, Medienausbildungszentrum in Luzern, vom Rolf Wespe damals, der war Studienleiter gewesen. Und der hat mir gesagt, hey, du führst so wahnsinnig gute Gespräche im Fernsehen, wir wetten, dass du den Leuten bei uns, dem MATS, den Journalistinnen und Journalisten in der Ausbildung, sagst, wie wir so Gespräche führen. Und ich sage, hä? Ich habe keine Ahnung, wie man das macht, ich habe mir das noch nie überlegt, ich mache es einfach. Und er hat gesagt, ja, dann überlegt es bitte und macht daraus ein Kursmodul.
Und, theoretisiert es bitte.
Genau. Ja, und es war wirklich noch lustig. Ich habe es nicht gelernt. Ich bin, glaube einfach ich und mache halt die Kommunikation, wie ich sie mache. Und danke für das Kompliment. Ich habe es nur zurückgehört. Du bist ja ein extremer Mensch, der extrem.
Ja, es geht jetzt nicht um Bauchpinsel, aber es ist natürlich schön, wenn du das sagst. Aber es geht ja eigentlich.
Aber
weil du bist ja. Schau jetzt, also das kann ich jetzt vielleicht zugeben an dieser Stelle. Vielleicht merkt man es ein bisschen. Ich bin ja ein bisschen starstruck gewesen, wo wir uns kennengelernt haben. Weil du bist ja der, wo das so vorgelebt hat. Ich habe ja in der Schweizer Armee Medientrainer gemacht als Ausbildung und man hat dann vom grossen Patrick Rohr immer geredet, der das Konzept aufgebaut hat und entwickelt hat und wo ich angefangen habe, Kommunikations- und Auftrittstrainings zu geben, ich so rumgefragt habe im Umfeld, welches Buch, was für Literatur, was muss man gelesen haben und alle unisono haben gesagt, das Buch von Patrick Rohr, sprechen wie ein Profi und so. Und für mich ist es jetzt hochspannend herauszufinden, von dir zu hören, wie du zu dem Punkt gekommen bist, dass du hast sagen, ja, so machen wir es. Und so bringt man in 11 Sekunden ein Statement durch, weil es halt darum geht, in den Medien kurz zu sein. Und das ist eine gute Botschaft und das ist weniger eine gute Botschaft.
Ja.
Und Körpersprache ist wahnsinnig relevant, bis zu, je nach Studie, 60%, wo man wahrnimmt.
Bis zu, also mit der Stimme zusammen 93%
sogar. Mit der Stimme, genau. Wie man etwas sagt, ist viel wichtiger, als was man sagt. All die Theorien, die habe ich zum ersten Mal von dir mitbekommen. Und eben, jetzt sagst du hast es einfach intuitiv gemacht und irgendwo schlussendlich nachher noch die Theorie dazu gefunden. Weil ich meine, die Studie mit den 93%, die gibt es ja seit den 80er Jahren von dem sogenannten Albert Mehrabian, der Kommunikationsforscher, wo das so...
die habe ich einfach irgendwann in meine Folien da, weil ich denke, ich muss das irgendwie noch untermauern, was ich dir erzähle.
Ja,
und genau. Dann hat ein Mitarbeiter von mir die Studie gefunden und gesagt, schau, da hast du den Beweis.
Ah, schau jetzt, interessant. Du hast wirklich Sachen intuitiv irgendwie so begriffen und dann Studien dazu gefunden.
Die, glaube ich, ja. Also, es ist wirklich lustig, Dominik, es ist wahr, ich habe es nie gelernt. Ich habe als 8-jähriger Bub beschlossen, wenn ich gross bin, werde ich mal Journalist werden. Und mit 10 habe ich noch die Kamera bekommen und dann habe ich beschlossen, wenn ich gross bin, werde ich mal Journalist und Fotograf werden. Und das irgendwie kombinieren am liebsten. Und dann habe ich mit 14 beschlossen, nein, mit 12 eigentlich bereits, weil ich damals immer Radio 24 gehört habe. Das ist jetzt wirklich die Wahrheit. Ich bin im Glarnerland aufgewachsen, weit weg von Zürich. Das hat mich wahnsinnig mögen. Und bin so unendlich Fan von Radio 24, Pionierzeiten, Roger Schawinski, Pizzo Gruppero, einfach so all die Geschichten. Und im Glarnerland sind wir gerade in einem Funkloch hinein von Pizzo Gruppero. Das hat ja hauptsächlich auf Zürich strahlt, das Ding. Und dann habe ich mit Kupferdraht, ich habe so einen kleinen Transistorradio gehabt, eine gigantische Antenne gebaut. Und zwar, indem ich den Dachhängel bei uns mit dem Kupferdraht umwirbelt habe, damit ich quasi den Dachhängel als grosse Antenne können brauchen
konnte.
Und es hat tatsächlich funktioniert und ich konnte Radio 24 hören daheim. Das war mit 12. Das war 1980. Also es war wirklich so die Pionierzeit, Radio 24. Ich habe nächtelang, ich hätte schon lange schlafen sollen, mitgelost, wenn es geheißen, wir haben wieder Schliessungsbefehl, morgen kommt wahrscheinlich Polizei und die wird jetzt sogar den Sender zumachen und so weiter. Ich habe nicht können schlafen, ich habe mitgefiebert.
Aber das ist natürlich auch, also das ist ja brutal gewesen, die Zeit. Für alle die vielleicht ein bisschen jünger sind, das ist die Zeit gewesen, wo Privatradios noch nie erlaubt waren in der Schweiz. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen.
Nein, man kann es jetzt nicht vorstellen. Dank Radio 24 hat es ja dann überhaupt Privatradios gegeben.
Genau.
Das hat Bewegung ins Ganze gebracht. Und ab 1983 haben wir ein Privatsender, aber 1980 noch nicht. Dann habe ich beschlossen, okay, ich werde auch irgendwann mal Radio machen. Und habe dann angefangen, so mit 14 daheim das ganze Haus verkabeln und einfach für die Familie Radio gemacht, dass ich auch von den Eltern den Plattenspieler geklaut und auf einem Kassettli so Schreibmaschinengeräusche aufgenommen. Schreibmaschine, das ist auch etwas, was man vielleicht nicht mehr so kennt. Das hat so Geräusche gemacht. Und das war dann mein Nachrichtensignal gewesen. Das habe ich dann abgespielt mit einem anderen Kassette. Habe ich das Ganze dann aufgenommen, also Plattenspieler und das Kassettengerät von der Schwester vor die Boxen hergetan und dann dort eben das Nachrichtensignal abgespielt, Nachrichten gelesen. So. Und ich habe das einfach immer gemacht. Mit 17 bin ich zum ersten Mal wirklich vor einem Radiomikrofon gehockt, im Radio Matterhorn in Zermatt.
Stimmt.
Ich habe nie gelernt, wie man es macht. Im Schweizer Fernsehen bin ich 1993 zum ersten Mal vor einer Kamera gestanden. Wir haben nicht eine Ausbildung gehabt in dem Sinn. Ich war einen halben Tag in so einem Übungsstudio gesehen, wo ich einen Abfallkübel anschreien musste. Es ist irgendwie darum gegangen, dass man schafft, so in der Situation sich etwas vor, ich weiß nicht mehr genau, was der Lerneffekt ist, aber wir mussten einen Apfelkübel in die Hand nehmen und ich musste dann anschreien und sagen, es sei ein Double. So muss mir rauskommen. So, genau. Und nachher hatte ich nie mehr eine Ausbildung gehabt. Und dann erst durch die Anfrage von Mats von dem Medienausbildungszentrum habe ich angefangen zu reflektieren. Ich war damals Quermoderator gewesen. Was mache ich, dass die Gespräche offensichtlich gut sind und was mache ich, dass die Leute mir ihr Leben erzählen? Und dann habe ich x Sendungen geschaut und überlegt, warum erzählt die Person mir jetzt genau, was ich hören wollte? Oder warum erzählt die Person mir überhaupt etwas? Ihr Leben und sein Teamstand und alles. Und aus dem aus habe ich nachher so gewisse Theorien abgeleitet und die wichtigste Theorie war, ein erfolgreiches Gespräch, eine erfolgreiche Kommunikation besteht nicht aus dem Reden, sondern aus dem Zuhören. Und dann habe ich am Mats den Kurs entwickelt und habe die Journalistinnen und Journalisten, die angehenden, Interviewführung ausgebildet. Und zwar indem, dass ich das gemacht habe, was du jetzt auch machst. Ich habe eine Kamera mitgenommen und habe die Kamera nicht auf die Person, die interviewt worden ist, gerichtet, sondern auf die Person, die interviewt. Und das hat alle völlig irritiert. Und ich habe gesagt, wieso filmst du jetzt mich? Du musst doch die Person nicht interviewen filmen. Und ich habe gesagt, nein, mich interessierst nur du. Mich interessiert, hörst du wirklich zu? Oder schaust du die ganze Zeit auf ein Blatt und lässt einen Fragenkatalog ab? Ich sehe in deinen Augen noch, ob du dabei bist, ob du dieser Person folgst oder nicht. Und das war meine Theorie und auf dem habe ich dann den ganzen Kurs aufgebaut. Und das hat mir dann den Mut gemacht, irgendwann ein Buch zu schreiben. Über Kommunikation. Auftreten war das erste, das zweite war Gesprächsführung, das dritte war Medien. Einfach all das, was ich gelernt habe, ab Bub. Und überzeugt bin, dass es funktioniert. Und das sind so meine Theorien. Danke vielmals, dass du das Buch vorher so gelobt hast.
Was heisst für dich zuhören?
Das, was du jetzt gerade machst. Einen wachen Blick haben. Zuhören heisst, viele Leute sagen, ich höre zu. Und nachher merkst du am Ende vom Gespräch, die Person hat überhaupt nicht zugelassen. Weil sie mit sich selber beschäftigt ist. Das merkst du auch am Blick, wenn eine Person irgendwo ganz an einem anderen Ort ist als wirklich bei dir. Also man kann sogar jemanden anschauen und mit dem Blick nicht bei der Person sein. Das ist noch interessant.
Ja.
Und das andere ist, ein echtes, ein echtes Interesse haben für den Menschen und das, was der Mensch erzählt. Wenn es mich nicht interessiert, höre ich auch nicht zu. Und Interesse kann man nicht spielen. Also es ist auch wieder so etwas, es gibt doch so Verkaufskurs, wo man so lernt, wie man beim Gegenüber den Eindruck kann erwecken, dass man sich interessiert.
Ja.
Fürchterlich, da sind wir beim Künstlichen, beim Unnatürlichen und das funktioniert alles nicht. Das echte Interesse, eine Offenheit, ein offener Blick, ein offenes Ohr im wahrsten Sinne vom Wort. Das ist zuhören.
Und das echte Interesse, das finde ich immer wichtiger in der heutigen Zeit. Mhm. Oder wie geht dir das dabei, wo wir irgendwie viel mehr so auf Fingerpointen angefangen haben seit ein paar Jahren, im Sinne von ich habe recht und du liest falsch.
Ja.
Das habe ich das Gefühl, das ist ja unsere Gesellschaft, also ich wollte das nicht pauschalisieren, aber mir fällt auf, dass man mehr so am Diskutieren ist, vielleicht ist das früher schon so gewesen, aber dass man viel mehr sagt, da ist mein Statement, take it or leave it, dann sind sie mir gar nicht so, was du denkst.
Ja, ich glaube, wir tun heute nicht mehr uns austauschen über Argumente und werden nicht mehr wirklich verstehen, sondern wir sind ja nur noch daran, uns Meinungen in den Kopf zu knallen. Und Meinungen können wir haben, das ist gut. Und eine Meinung, die wo basiert auf etwas, was ich mir überlegt habe und wo basiert auf Fakten, in Ehre, aber meine Meinung kann richtig oder falsch sein. Also, wenn ich jetzt Fakten anschaue, oder? Und ich glaube, heute bewegen wir uns so stark in diesen Bubbles hin, das merkt man bei den Abstimmungskämpfen, die immer verhärteter sind, wo es nicht mehr wirklich um Argumente geht und die Argumente gar nicht mehr interessiert, sondern Meinung. Interessiert, beziehungsweise mir meine Meinung interessiert. Und ich finde, das ist ein bisschen langweilig geworden, weil niemand mit Fakten interessiert. Und das ist, glaube ich, der grosse Unterschied. Also ich weiß nicht, ob man früher diskutiert hat, ob man anders diskutiert hat. Aber ich habe das Gefühl, früher sei es mehr ums Faktische gegangen. Und jemand probiert zu überzeugen mit guten Argumenten. Und heute probieren wir zu überzeugen mit einer Meinung. Und das ist, glaube ich, der grosse Unterschied. Ich muss noch zu Ende denken, aber ich glaube, es geht in die Richtung.
Schaust du, ob es noch die Arena?
Ab und zu.
Fällt dir auf, dass anders diskutiert wird?
Ja, ich habe das Gefühl, das klingt jetzt ganz doof, wenn ich das sage, aber die Leute sind viel, viel mehr trainiert. Ich habe das Gefühl, die gehen die meisten in ein Training vor oder haben einen Coach, der ihnen sagt, das ist deine Botschaft und die musst du jetzt einfach da durchhämmern. In der Zeit, wo die Arena läuft, sind 75 Minuten, früher sind es 95 Minuten gewesen, wir sind sehr lang gewesen. Und das merkst du. Also es gibt nicht mehr wirklich eine Diskussion, habe ich häufig das Gefühl. Also ich leide manchmal mit dem Moderator, mit dem Sandro Brotz, wenn ich ihm zuschaue und so merke, er probiert das Gespräch stattzufinden, er probiert die Diskussion stattzufinden und die Leute reden gar nicht miteinander, sondern die werden einfach ihre Botschaften los und gehen gar nicht aufeinander hin. Und das finde ich wahnsinnig schade.
Ich würde mich auch freuen, die Arena mal zu sehen. Ich weiß nicht, ob es zu deiner Zeit geht, wo man gesagt hat, das ist jetzt aber interessant, das haben wir so noch nie überlegt. Danke vielmals gegenseitig. Ich überlege mir das kurz, was ich da davon halte. Also, dort auch ein ernsthaftes Interesse. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Sinn von einer Arena wahrscheinlich. Die Arena geht ja um Meinungsmachung und man will sich irgendwie können positionieren. Aber dass man das Botschaften... Bashing, oder wie nennt man denn das? Also einfach sich gegenseitig die Botschaften an den Kopf rührt und niemand wirklich zulässt, das fällt mir schon auf. Ist aber tatsächlich das, was Coaches machen im Medientraining?
Ja, natürlich.
Die Leute sagen, in jedem zweiten Satz und in jedem Statement muss deine Botschaft vorkommen.
Genau. Es geht ja ehrlicherweise in der Arena nicht darum, dass man die Gegenseiten überzeugt. Also ich glaube, von dem geht niemand aus. Also niemand von der SVP denkt, so, heute gelingt es mir jetzt, die SP wirklich zu überzeugen. Und die sagen, ja, super, was du sagst. Wir haben, also, und so. Das ist ja nicht die Idee.
Ja.
Das wissen, glaube ich, alle Beteiligten. Es geht ja letztlich darum, jemanden Dritts zu überzeugen, nämlich das Publikum.
Mhm.
Und Das wissen alle, haben alle im Hinterkopf und sie reden ja nicht mit dem Gegenüber, sie reden eigentlich die ganze Zeit mit dem Publikum, weil das wollen sie überzeugen. Jetzt, was mein Eindruck ist, ist einfach, das gibt sehr viele schlechte Coaches, habe ich das Gefühl, wo die Leute dann eben wirklich lernen, keine Fragen zu beantworten und einfach ihre Botschaften rauszuhauen, ohne auf das jetzt zu gehen, wo passiert. Und als Moderator, ehemaliger Moderator von dieser Sendung auch, leide ich, weil ich finde, das ist so, Es ist so billig, es ist so durchsichtig. Also so Tricks wie, ja, spannend die Frage, was ich jetzt da gestellt habe. Eine Frage, was ich doch noch viel mehr stellt, ist, müssen wir nicht endlich, und dann tun sie ihre eigene Frage beantworten. Ich finde, welcher dumm Trainer hat ihnen das erzählt? Weil es ist so durchsichtig und es ist so dumm. Ich finde, und wenn ich da Leute berate für die Arena, kann sage ich immer, nimm zu jedem Zeitpunkt teil an dieser Diskussion, die jetzt gerade läuft. Probier auf das jetzt zu gehen. Du kannst dann immer noch zu dem übergehen, wenn du es geschickt machst, wo du willst sagen, wo deine Botschaft ist. Aber erstens nicht die ganze Zeit und nicht immer die gleiche. Also wenn, muss ich mitschwingen, aber nicht so explizit immer wieder das Gleiche sagen. Das ist wahnsinnig repetitiv und langweilig auch. Und mach es geschickt, dass eben die sagen, ja, interessante Frage, aber Frage, die sich noch viel mehr stellt. Nimm teil an der Diskussion, weil es soll eine Diskussion sein. Dann ist es spannend für alle Beteiligten.
Ja, mir fällt gerade auf, wenn du das so sagst. Das ist ja dann so, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig auf den Punkt bringe, was mir jetzt gerade durch den Kopf hat. Es ist ja dann so sachbezogen. Ich habe gelernt, eine Botschaft auswendig zu lernen und die immer wieder zu bringen. Genau. Und entsprechend werde ich sehr einseitig, oder? Und das ist überhaupt nicht spannend, weil die Diskussion geht gar nicht weiter, sondern es ist einfach, es bleibt jeder am Anfang auf seinem Standpunkt und am Schluss ist er noch genau gleich. Also es ist immer das Gleiche, oder? Das ist das.
Genau.
Und was ja beim Zuschauer, bei der Zuschauerin viel mehr überkommt, ist so die Stimmung und wie auch eben, dass die 93%, die wir vorher angesprochen haben, wie etwas übertragen wird oder wie, was für eine Beziehungsebene da ist. Das ist ja ein freudsches Modell, das viel mehr ja mitschwingt und ich ja dann eben auch durch das meine Meinung mache und nicht nur durch die simplen Botschaften.
Das ist jetzt noch lustig, dass du das sagst. Das habe ich gelernt, also wirklich halt auch wieder in der Praxis, wenn ich die Arena selber moderiert habe. Man macht sich am Schluss immer ein Bild nach der Sendung und überlegt, wer hat jetzt gewonnen heute.
Ja.
Und da hat es Leute gehabt, die sind wahnsinnig gut vorbereitet. Die haben seitenweise Papier mitgenommen, Statistiken, Zahlen, die hätten dir alles können sagen. Und dann hat es auf der anderen Seite jemanden gehabt, grosszügig, Zahlen spielen keine Rolle, mir geht es das nicht will erzählen und so. Und vielleicht ab und zu eine Pointe nicht gebaut hat, der noch ein lustig war, vielleicht auch noch ein jovial war. Und es hat immer die Person gewonnen. Und nicht die mit den 100 Zahlen und Statistiken und allem, was ganz genau gewusst haben. Und das ist schon noch verrückt.
Mhm.
Und das ist, wenn es eine Mischung ist aus beidem, also du hast Sach- und Fachkompetenz und kannst es eben auch noch witzig erzählen, kannst eingehen aufs Gegenüber, bist wirklich mit Lust am Debattieren, dann gewünscht meiner Meinung nach. Das andere funktioniert auch nicht nur. Also wenn es nur Schaumschläger sind, nur warme Luft, dann verlierst du am Schluss auch.
Ja, genau. Und das ist ja auch ein bisschen eine Tendenz, also nicht das so zu formulieren, aber so, dass die simplen Botschaften, hast du das Gefühl, das könnte auch gefährlich sein? Also dass man irgendwie nur noch, oder wie erlebst du gerade die Entwicklung? Man reduziert es so einfach wie möglich. Und das ist ja wichtig, um irgendwie ein Verständnis zu generieren. Oder
ja.
Und gleichzeitig aber wird es dann so reduziert, dass es auch nicht mehr ganz der Wahrheit entspricht. Oder?
Also, danke, wir sind jetzt laut um Denken miteinander.
Ja, genau.
Also, zuerst mal finde ich, wenn immer du in eine Diskussion, in einen Auftritt hineingehst, du brauchst eine Botschaft. Du musst wissen, was du willst. Das fährt bei einer Sitzung an. Das kann bei einem Zweiergespräch sein, Chefin, Angestellte, wo die Chefin am Angestellten etwas will sagen, was ich muss verändern oder so, dann brauchst du eine Botschaft. Du musst ja wissen, was du her willst. Das ist quasi das Ziel. Was willst du erreichen am Schluss? Und das ist legitim und das braucht es in der Kommunikation.
Das braucht es, weil du steigst auch nicht am HB in den Zug ein und weisst nicht, wo du durch.
Genau.
Das hast du mir mal
genau.
erklärt.
Genau. Und bei jeder Autofahrt weiss ich vorher, wo ich her will. Und jetzt muss ich nur überlegen, wie komme ich dort her. Aber die Botschaft, die brauchst du beim Auftreten, die Botschaft brauchst du im Gespräch, die brauchst du einfach. Und das ist so das eine, was ich finde, eine gute Kommunikation braucht eine Botschaft, sonst gibt es irgendein Blabla, man hat keine Ahnung, wo das herführt. Das ist mal das eine.
Mhm.
Das andere, was du ansprichst, ist, glaube ich, so die Simplifizierung von Botschaften bei Abstimmungen. Das ist halt nur einmal so, leider. Ich sage jetzt ganz bewusst leider, in einer Demokratie, dass je einfacher die Botschaft ist und je klarer nachvollziehbar die Botschaft ist, desto erfolgreicher ist man am Schluss. Und gerade jetzt bei komplexen Abstimmungsthemen verliert dann halt manchmal die Wahrheit. Mhm. Und das finde ich selber auch sehr bedauerlich. Aber ich klopfe jedem auf die Schulter und sage, bravo, wo das schafft, ein komplexes Thema so stark zu vereinfachen, dass man mit dem eine Abstimmung gewinnt. Und natürlich sind wir zum Teil alle überfordert. Also Unternehmenssteuerreform 3 haben wir wahrscheinlich alle zusammen nicht wahnsinnig viel Ahnung, was man da genau abstimmt. Und wenn man das sich da will vertiefen will, dann wird es noch viel, viel schlimmer. Und dann gewinnt halt am Schluss die Gruppe, die sagt ja oder nein und das am einfachsten kann darstellen mit einer simplen Botschaft. Und das ist zum Teil ganz brutal. Also dann haben vielleicht Leute, Expertinnen, Experten, Politikerinnen und Politiker jahrelang an dem Unternehmenssteuerreformpaket geschafft. Und nachher wird das einfach abgeschmettert, weil jemand sagt, das funktioniert nicht aus dem und dem Grund. Das ist brutal. Ja. Wir haben es gesehen in England, der Brexit.
Ja.
Der hat ja voll auf den Bauch gezielt mit ganz, ganz einfachen Argumenten. Jetzt merken die Leute, wie unglaublich fatal der Entscheid war und wie das Land eigentlich seitdem nur noch in einer Krise drin ist und aus dieser Krise nicht rauskommt. Und das ist erst nachher passiert. Und das ist das Problem bei den politischen Botschaften häufig, dass halt einfach voll auf den Bauch zielt. Wir haben jetzt gerade in der Schweiz auch so eine Phase, wieder im Abstimmungskampf, wo wir erleben, wie einfach das ist, voll auf den Bauch zu zielen und den Kopf völlig auszuschalten und das am Schluss auch erfolgreich ist in der Kommunikation, aber es ist auch gefährlich in der politischen Kommunikation.
Mhm.
Aber das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe.
Mhm. Wenn du jetzt nochmal müsstest zusammenfassen, was ist für dich eine gute Rhetorikerin oder ein guter Rhetoriker?
Eine gute Rhetorikerin, ein guter Rhetoriker ist jemand, der weiss, was er oder sie will sagen, also eine klare Botschaft hat innerlich, weiss, dorthin will ich, wo eine Sprache redet, wo die Sprache ist, die man sonst auch redet, keine künstliche Sprache, eine echte Sprache, die Sprache, die einfach so rauskommt, wie sie ist. Und wo auch noch ganz strukturiert kann reden, dass man folgen kann, weiss, wie die Person zu ihrer Botschaft kommt. Und dann schwingt automatisch alles andere mit.
Mhm.
Natürlichkeit, das Gesicht, wo mitlebt, der Körper, der mitlebt, die Stimme, die mitschwingt. Dann haben wir ein perfektes Paket. Das sind für mich die authentischsten Rhetorikerinnen und Rhetoriker und darum auch die erfolgreichsten.
Und das hast du persönlich gelernt auf deinem Weg zum Medienmensch. Und auch durch dein Handwerk in der Arena, wo du gemerkt hast, wie die Leute eben debattieren und wer dann schlussendlich erfolgreicher ist.
Also ich habe immer gelernt durch selber machen und durch auch Sachen schlecht zu machen. Ich weiß nicht, wie viele von diesen tausenden Interviews, die ich geführt habe im Leben, schlechte Interviews gewesen sind. Und
Wenn ist ein schlechtes Interview?
Wenn es nicht gibt zwischen dir und dem Gegenüber, wenn es Gegenüber nichts erzählt, was spannend ist, wenn nicht auf einen Punkt kommst, wenn du spürst, ich habe mal gesehen, Dschumitscheva interviewt. Das ist gerade das schlimmste Interview im ganzen Leben gewesen. Irgendwie ist dort etwas schief gelaufen. Ich habe ihr quasi sagen, hey, du bist Kolumnistin, coole Kolumnistin, hey, du hast in England bin ich in einer Bank geschafft. Erzähl mal von deinem BWL-Studium. Du bist ja viel, viel mehr als nur die Vize Miss Schweiz und so weiter. Aber irgendwo hat sie das nicht erzählen wollen. Völlig zugemacht. Das ist wirklich, das ist, glaube ich, die zähsten 15 Minuten im ganzen Leben gewesen. Ich habe gelitten wie ein Hund. Aber ich habe gelernt, und das sage ich immer den Leuten, wenn ich da ausbilde, wenn ich da Journalistinnen und Journalisten ausbilde, Gesprächsführung, es gibt keine schlechten Interviewpartner und Partnerinnen. Es gibt nur schlechte Interviewer. Also auch bei einem Gespräch, das schief geht, wenn wir zwei jetzt irgendwo ein Gespräch und es geht in die Hose, man muss immer bei sich selber ansetzen.
Yeah, yeah.
Dann habe ich möglicherweise nicht richtig zugelassen, ich habe nicht die richtige Einstieg gereicht. Möglicherweise hat Xenia damals sich durch mich angegriffen gefühlt, vielleicht habe ich ihr etwas triggert, weil sie schon zu viel nicht ernst genug worden ist in dem, was sie macht und hat gemeint, jetzt kommt wieder so einer. Vielleicht habe ich irgendwie den falschen Einstieg verwünscht. Am Schluss bin ich es. Mhm. Wenn es mir nicht gelingt, das Gespräch zu einem guten Ende zu führen, bin ich schuld.
Mhm.
Und das gilt für den Alltag, das gilt für die Beziehung, das gilt für überall. Es ist immer mehr selber.
Ja.
Ja.
Und was würdest du heute machen, wenn das wieder passieren würde, wenn es das Gespräch nicht gibt?
Das habe ich damals nicht gemacht, leider. Ich würde es offenlegen.
Ja.
Ich würde sagen, hey, sorry, jetzt sind wir irgendwo in einem ganz komischen Rang. Xenia, ja. Fühlst du dich nicht wohl in dem Gespräch? Habe ich irgendetwas gemacht, was dich triggert hat? Also das Ganze auf eine Meta-Ebene bringen. Einfach über das Gespräch reden. Statt dort innen zu sein und probieren.
Ja, das ist so eine Powerwaffe.
Ja.
oder?
Ja. Was läuft jetzt gerade schief?
Auf eine andere Ebene zu kommen.
Genau.
Von oben mal miteinander anzuschauen. Ja. Weil gemeinsam wieder das Ja finden, gemeinsam wieder den gemeinsamen Nenner finden. Komm mit zoomen raus miteinander, schauen auf das Gespräch und bist auch der Meinung, es läuft nicht so gut. Ja, genau. Ich bin auch so. Und dann hast du wieder einen gemeinsamen Nenner.
Genau, genau.
Wie läuft das in der Beziehung?
keine Ahnung.
Wir haben ja ein Vorgespräch geführt, Patrick.
Ein kurzes
Vorgespräch.
Und ich habe dir gesagt...
Das ist übrigens interessant. Ja, nein, sag.
Ich habe dir gesagt in einem Vorgespräch, ich habe ganz bewusst nie über Beziehungsgespräche geredet, weil da, glaube ich, nochmal ganz andere Regeln gelten und ich auch ein grauenhafter Versager bin. Immer wieder.
Wirklich?
Ja.
Was heisst das?
Bei Beziehungen spielen so viele Sachen mit, wo ich glaube, jetzt bei einer Geschäftsbeziehung, bei einem professionellen Gespräch, nie mitspielen. Das hat eine Geschichte, da gibt es Verletzungen, da spielt Biografie ganz stark hin, da spielt was auch immer alles hin. Das ist so komplex, das überlasse ich gerne den Paartherapeutinnen und Therapeuten.
Aber ich meine, den Trick könnte man ja auch anwenden. Da könntest du schon mit deinem Mann Simon, wenn ihr in einem Gespräch sind und es läuft nicht so gut.
Ja.
Oder ihr seid anderer Meinung, könnte man ja sagen, du komm mit Zoom draus raus.
Machen wir manchmal. Und manchmal gelingt es und manchmal nicht. Ja, wirklich. Ich bin kein Beziehungsgesprächsexperte. Tatsächlich nicht.
Aber wie darf ich das fragen? Muss ja nicht beantworten. Aber wie tragen den Konflikt aus?
Unterschiedlich. Manchmal wirklich vernünftig, manchmal klingt der Ausstieg mit so etwas. Oder du, warum streiten wir jetzt gerade, was es doch gar nicht streiten gäbe? Und dann kommen wir an den Punkt her, sind auf der Meta-Ebene und finden raus, ich habe jetzt gerade das triggert. Oder tatsächlich, ich bin im alten Muster drin, ich habe das und das falsch gemacht. Das klingt manchmal.
Super.
Und manchmal klingt es nicht.
Und dann?
Und dann fetzen wir uns. Und dann, immerhin sind wir heute so weit, dass wir sagen, jetzt brauchen wir, glaube ich, gerade eine Pause, weil jetzt bringt es gerade gar nichts.
Ja.
Und dann müssen wir uns 10 Minuten in Ruhe oder eine Viertelstunde in Ruhe lassen. Und nachher finden wir uns wieder.
Emotionen abkühlen lassen. Ja. Auch so ein einfacher Trick eigentlich.
Und nachher so einfache Sachen wie probieren nicht im Du zu sein, sondern im Ich. Also nicht die andere Person anzugreifen und sagen, du tust immer.
Mhm.
Und dann so Wörter wie immer und nie probieren zu vermeiden. Du hörst nie zu.
Mhm.
Du tust immer das. So,
genau.
Ganz schlimm. Also nach allen Regeln von der Kunst. Genau.
Ja.
Und sondern sagen, ich habe den Eindruck, das und mich verletzt das, das ist etwas ganz anderes. Aber das klingt dann eben nicht in der Emotion inne. Und dann müssen wir einen Ausstieg suchen.
Eine wirklich grosse, grosse Herausforderung und auch immer wieder eine Chance, dort wieder etwas zu lernen in Beziehungen, oder?
Absolut, ja. Absolut.
Mit was für einer Kommunikationskultur bist du aufgewachsen? Du bist im Glarnerland auf die Welt gekommen und dann bist du ein halbes Jahr alt gewesen, als wir ins Wallis gezogen sind.
Mhm.
Dein Vater hat dort einen Job gefunden.
Genau.
Was viele wahrscheinlich nicht wissen, dein Vater war professioneller Skirennfahrer gewesen.
Genau. Der Peter Rohr.
Der Peter Rohr.
Ja.
Und hat aber irgendwie den Job dann an den Nagel gehängt, weil er gefunden hat, jetzt muss er für Kind.
Also damals noch für mich und spätestens meine Schwester dazu, 4,5 Jahre später, ja. Aber hat er gefunden, jetzt habe ich eine Verantwortung, jetzt bin ich Vater.
Hat er kein Geld verdient als Skirennfahrer?
Wahrscheinlich nicht genug, damals Ende 60er Jahre. Also es sind noch nicht so die Odermatt-Zeiten gewesen. Ich glaube, der erste, der wirklich, wirklich richtig verdient hat, das war Bernhard Russi gewesen. Das war sogar ein paar Jahre später gewesen. Und das war nach Sapporo 1972 gewesen. Und dort ist mein Vater schon nicht mehr dabei gewesen. Er hat 1969, ein Jahr nachdem ich auf die Welt gekommen bin, seinen Rücktritt bekannt
gegeben. Ja. Bist du ein guter Skifahrer? Hast du Erinnerungen an die Kommunikationskultur von deinen Eltern? Sie sind, glaube ich, noch 10 Jahre zusammen gewesen,
etwa. Ja. Sie haben sich scheiden lassen, als ich 10 gewesen bin. Puh, ganz ehrlich, nein.
Mhm.
Nein, das ist wahnsinnig lang her. Ich weiss, dass sie vor der Scheidung nicht mehr so viel miteinander geredet haben und nach der Scheidung viel mehr wieder. Und darum, ich weiss, so die Erleichterung als Kind nach der Scheidung, sie haben wieder viel besser aus miteinander. Das war noch schön gewesen. Ja. Aber viel mehr mag mich nicht erinnern.
Aber bist du damals schon jemand gewesen, wo in Kontakt gegangen ist mit den Leuten, sich interessiert hat, neugierig war?
Das sagt man. Also das sagt meine Mutter, ja. Ja.
Mhm.
Und zwar bin ich extrem so immer auf die Nachbarinnen, vor allem Nachbarinnen, aber auch Nachbarn, los. Ich habe viele so Stände gemacht, wenn ich Zeug verkauft habe. Und offenbar bin ich sehr guter Verkäufer gewesen. Und habe das geschafft, indem sich die Leute immer in ein Gespräch verwickelt haben, offenbar schon als Kind. Und aber mich das eben auch fasziniert hat, Leute kennenzulernen, andere Lebenswelten kennenzulernen. Das ist bis heute geblieben. Also ich kann nicht anders als das. Und ich habe ab 8 ein Heftchen gemacht. weil ich ja beschlossen, ich werde Journalist, wenn ich gross bin, und meine Eltern den Tagesanzeiger abonniert haben. Und ich habe dann schon gecheckt, wahrscheinlich bin ich zu jung für den Tagesanzeiger, muss noch ein bisschen grösser werden, bis ich da schreiben kann. Und habe dann halt angefangen, mein eigenes Heft zu machen, weil ich dachte, mangels Alternativen muss ich halt selber etwas rausbringen. Und habe tatsächlich mit dem Grossvater zusammen, mütterlicherseits, der war Weibel gewesen, im Gemeinshaus von Etschel. Der Gemeinsweibel, heute würde man wahrscheinlich sagen Facility Manager, hat den Zugang gehabt zu allen Räumlichkeiten. Und ich habe gewusst, dass im Gemeinshaus, beim Gemeinschreiber, es hat damals noch keinen Kopierer gegeben, aber einen sogenannten Umdrucker gegeben hat. Das sind so, man hat so Matrizen gehabt, so Negativ-Dinge, die dann so durchgedruckt haben, und dann hat man das mit so einem Schwimmli, der so alkoholgeschwängert war, alkoholtränkt, sorry, hat man das durch einen Walzer durchgelandet. Da sind etwa 50 Blätter in einigermaßen Qualität rausgekommen. In der Schule, also die Lehrerinnen und Lehrer, haben uns immer so Blätter gegeben, die eben durch einen Umdrucker gegangen sind. Und so einer ist mit Gemeinsweibel, mit Gemeinsschreiber, im Büro gestanden. Und dann habe ich meinen Opa gefragt, ob man nicht kennt, die dort ein Heftchen drucken. Und mein Opa war ein bisschen Schlitzohr gewesen. Und er hat gesagt, natürlich machen wir das, aber einfach nach der Fünfe, wenn der weg ist. Und da sind wir also immer heimlich nach der Fünfe, wenn der Gemeinsschreiber weg ist, in das Büro vom Gemeinschreiber gegangen, mit meiner Matrize, die ich vorher bekommen habe, und sind die dort gedruckt. Und haben dann die Kosten von der Gemeinde, der Alkohol braucht, was braucht für die Schwimmli, und ab und zu Matrize und die Blätter vor allem.
Ja.
Und ich habe dann die Heftchen postitscht und habe dann die verkauft. Und die haben am Anfang 5 Rappen gekostet und später habe ich 20 Rappen verlangt und später 50 Rappen. Und dann habe ich irgendwann einen eigenen Umdrucker kaufen können. Ich habe 400 Franken verdient mit meinen Heftchen, und dann weiss ich noch, einen eigenen Umdrucker gekauft und Farbmatrizen. Und dann habe ich dann auf das Heft draufgeschrieben, neu in Farbe, weil dann habe ich 4 verschiedenfarbige Matrizen gehabt.
So gut.
Die Grundfarbe war immer violett und dann habe ich aber rot dazu gekauft und blau und so. Und dann habe ich jetzt in der Farbe als Verkaufsargument gehabt. Super Marketing-Trick, sehr funktioniert. Und die 50 Rappen sind dann nicht gerechtfertigt gewesen. Und was ich dort gelernt habe, ist, ich habe dort schon angefangen, Interviews zu machen. Ich habe Leute interviewt für das Heftchen und mich eben dort schon interessiert für andere Menschen. Also das habe ich so gesehen, ja, tatsächlich schon als Kind.
Wer hast du dort interviewt? Was sind das für Geschichten
gewesen? Das sind Lehrerinnen und Lehrer gewesen, das war vielleicht auch mal ein Nachbar gewesen. Ich hatte zum Beispiel Gartentipps gehabt. Ich habe dann auch so Gimmicks gemacht. Ich bin grosser Fan gewesen. Es hat damals in den 70er Jahren ein Heft gehabt, das hat Yps geheissen. Das war so ein Gehäuse, das Känguru war, das Maskottchen gewesen. Und dort hat es immer ein Gimmick gegeben. Das war ein deutsches Heft gewesen. Und ein Gimmick war immer so ein Spielzeug gewesen. Irgendetwas, man kann dazu nehmen. Und das habe ich dann auch angefangen einführen. Also als wieder Marketingmaßnahmen, habe ich dann zum Beispiel Sonnenblumen gepflanzt, habe dann einen Gärtner gefragt, ob man richtig Sonnenblumen pflanzen, und habe dann die Kärnchen getrocknet von meinen Sonnenblumen und die in so ein Säckchen verpackt, und dann hat es geheißen, heute mit gratis Sonnenblumen Samen zum selber züchten. Und dann habe ich die so in ein Säckchen verpackt und drapostitscht, und dann habe ich gefunden, das ist ein gutes Instrument, um das Heft zu verkaufen.
Und das hast du allein gemacht? Also du hast ja selber mit ihrer Redaktionssitzung gemacht mit 18 und entschieden, welche Themen platziert werden.
Ja, später haben dann noch Kolleginnen und Kollegen gefragt, was würde mitmachen. Wir sind eine Zeit in unserer Redaktion von 4 Leuten gewesen.
So gut.
Und ich war Chefredakteur.
Wahnsinn. Ja, und du bist ja dann... Das ist so lustig, wenn man dann so deinen Lebenslauf ein bisschen kennt. Du bist mit 14, du hast dich sogar mit 12, ich glaube, bei diesem Heftchen beworben in Deutschland.
Du hast gut recherchiert. Ja, das habe ich.
Eben, gell?
Ich habe einen langen Brief geschrieben auf Deutschland.
Und haben es zurückgeschrieben?
Ja, sie haben es zurückgeschrieben. Sie haben sich sehr höflich bedankt. Das war für mich das Größte, dass ein Brief kommt vom Yps quasi.
Ja.
Und haben sich höflich bedankt und mir den Ratschlag gegeben, doch zuerst noch vielleicht eine Schule fertig zu machen.
Mhm.
Und dann darf ich mich sehr gerne wieder bewerben, und es hat Freude, wenn ich dann vielleicht zu Ihnen arbeiten kann. Ich war ein bisschen beleidigt.
Und du hast aber nicht aufgegeben, du hast dann bei den Glarner Nachrichten angefangen zu arbeiten, damals im Glarnerland noch. Weil ihr seid ja dann nach der Scheidung von deinen Eltern sind zurück ins Glarnerland.
Nein, schon früher, als ich in den Kindergarten gekommen bin, mit 5,5, sind wir ins Glarnerland zurückgegangen. Genau, und zwar, weil wir haben dann in Zermatt gelebt und die Eltern gefunden, Zermatt ist recht damals schon sehr, sehr, sehr tourismustreiber gewesen. Also damals schon eine Form von Overtourism gehabt. Und die Leute haben sich vor allem halt mit dem Tourismus und Geld verdienen und all dem beschäftigt. Und dann hat es die sogenannte Zwischensaison gegeben, wo dort völlig ausgeschorben war und nichts passiert ist. Und die Eltern gefunden, komm, für die Schule ist vielleicht gescheiter, wir bringen dich zurück ins Glarnerland. Wo ich übrigens froh bin drum. Ich wäre, glaube nicht gerne zu Zermatt in die Schule gegangen. Und sind dann eben zurück auf Glarus, also auf Netschl.
Mhm.
Und dort bin ich dann aufgewachsen bis 15. Nochmal.
Was ist denn passiert mit 15?
Dann sind wir ins Wallis zurück. Also die Mutter, die Schwester und ich. Weil nach der Scheidung von meinen Eltern steht die Mutter schon immer noch auf Zermatt mit uns in die Ferien.
Aha.
Weil das ist ja quasi ihre zweite Heimat gewesen, eine Zeit lang. Und dann sind wir dort in Ferienwoche oder zwei, Skiferien oder Herbstferien. Und sie hat dann Kolleginnen und Kollegen getroffen gehabt. Und das war auch für uns lustig gewesen, weil wir haben dann so den Kontakt immer behalten zu einem Dorf. Und in einer von diesen Ferien hat sie sich dann in Zermatter verliebt gehabt. Mhm. Der Stefan. Und er war der Grund gewesen, warum wir dann mit 15 zurück ins Wallis sind.
Und dann kommt der pubertierende Patrick mit vollen Plänen und einer Ausrichtung Richtung Zürich. Ich glaube, im Planerland bist du eben so fest auf Zürich. Ich muss die Radiostationen anschauen. Und
also eigentlich, ich bin x-mal auf Zürich gereist als 13-, 14-Jähriger, zum Radio 24 anschauen.
Einfach vorne rausstehen.
Ich bin vorne vor dem Fenster gestanden und habe reingeschaut, wie die Leute dort Radio gemacht haben. Also damals noch Pizza Gruppier, aber es hat die Zürcher Redaktion gegeben, glaube ich.
Konradstrasse wahrscheinlich. 5,
genau. Und bin einfach ins Glarus abgehauen, bin auf Zürich gefahren, an die Konradstrasse gegangen und vor dem Fenster gestanden und zugeschaut, wie die da in der Radio machen und bin einfach fasziniert gewesen. Einmal hat mich der Markus Gilli, damals junger Redakteur, reingeladen, also gesagt, hey, du stehst immer da, komm doch mal rein und komm schauen. Und das hat mich so beeindruckt. Das war für mich der grösste Tag im ganzen Leben. Ich war 13.
So gut.
Da hat es ein riesiges Gerät gehabt, das war etwa so wie der Tisch da, so 2 Meter lang gewesen. Und das war ein Faksimile-Übertragungsgerät gewesen. Später bekannt als Fax. Und der Markus hat Zürich die Nachrichten geschrieben und die durch das Faxgerät durch auf Italien gelassen. Und dann ist ein paar Minuten oder ein paar Sekunden später die Stimme von Roger Schawinski aus der Boxen rausgekommen, die Nachrichten gelesen hat. Und das hat mich so fasziniert gehabt, dass auch technologisch, was da alles möglich ist. Das ist für mich wie nach dem Ostrand alles das gleichzeitig. Aber für mich ist immer klar, dass ich auf Zürich gehe.
Ja.
Und dann sind wir in das Wallis.
Und dann sind wir in das Wallis gekommen und du hast irgendwie dort bist du neue Freunde finden und irgendwie wie ein kleines neues Leben aufbauen.
Ja.
Und bist dann zum Wallisboot und hast dort wollen schreiben.
Im ersten Sommer schon. Im Wallis hat es damals eine lange Sommerferie gegeben. Heuferie. Weil das ist natürlich aus der Zeit gekommen, wo die Leute noch Landwirtschaft gemacht haben oder die meisten Leute noch landwirtschaftlich tätig waren. Und das hat es unendlich lange Sommerferie gegeben. Und wir sind auf die Sommerferie des Wallis und ich habe niemanden gekannt. Sommer 1983. Es war unendlich heiß gewesen. Und ich habe mich sowas von gelangweilt. Im Glanerland hatte ich meine Zeitung, ich hatte Pfadi, meine Freunde. Und im Wallis habe ich niemanden gekannt. Da bin ich glaube in der ersten Woche, wo wir dort waren, mit dem Ordner, mit meinen gesammelten Artikeln aus den Glarner Nachrichten. Übrigens, meinen allerersten Artikel habe ich über Radio 24 geschrieben. 1982, das hat mich wirklich begleitet. An der FERA, das ist die Fernseh- und Radioausstellung in Zürich, bin ich gegangen, als 14-Jähriger. Ich habe Roger Schawinski interviewt, mein grosses Idol. Und dann noch über eine Neuigkeit geschrieben, die es damals gegeben hat. Das war die CD, die Kompaktdisc, wo ich gesagt habe, die wird den Musikmarkt revolutionieren.
Hast du dort schon vorausgesagt?
Habe ich vorausgesagt. Ja,
grossartig.
Ja. Das war mein erster Artikel. Mit diesem Artikel bin ich zum Wallisboot gegangen und gesagt, hallo, ich würde gerne schreiben bei euch.
Mhm.
Und dann haben sie mich ausgelacht.
Ja, das ist so eine herzige Geschichte, das hast du schon mal erzählt. Die Frau, die dort am Empfang gestanden ist oder gesessen ist.
Marlies Ritz, die Sekretärin.
Die hat dann so
gesagt. Und die hat einfach gelacht, die hat laut rausgelacht. Und hat auf alles auf Deutsch gesagt, also wir schreiben Gewachsene, keine Kinder. Und Gewachsene sind Erwachsene. Und ich so, sehr beleidigt habe gefunden. Aber ich bin zwar noch nicht erwachsen, aber ich kann schreiben, da ist mein Ordner, ich lasse den da. Und schaut doch der bitte mal an, nein, dann noch klar, er hat nicht gewallisert. Schaut der doch bitte mal an und meldet euch, wenn er Interesse hätte. Und tatsächlich hat am nächsten Tag der Stagiaire, der German Escher, der dann später grosser bekannter Journalist geworden ist, auch Fernsehkorrespondent und alles, mir angerufen und gesagt, wir könnten dich brauchen im Sommer, komm doch als Aushilfe zu uns. Und daraus ist dann eine jahrelange Beziehung entstanden.
Als 15-Jährige. Und dort hast du natürlich auch das Wallis kennengelernt, könnte ich mir vorstellen.
Ja.
Aber dass du den Dialekt so krass angenommen hast mit 15, ja, das erstaunt mich jetzt.
Ja, das ist nicht so schwierig, sag. Wenn du da wohnst, dann müsst du einfach. Ja. Nein, jetzt ganz im Ernst, jetzt erzähl es gerade kurz auf Walliserdeutsch.
Ja.
Wenn du als Grüezi...
Ah, du hast vorher nicht Walliserdeutsch
gesprochen? Entschuldigung. Aha, hast du nicht gemerkt?
Mach mal jetzt, was du sagst.
Wenn du als Grüezi, das ist im Wallis so ein bisschen das Abschätzungswort für die Ausserschweizer sind alle nicht Walliser, also Deutschschweizer.
Mhm.
Wenn du als Grüezi ins Wallis kommst und dort ist Grüezi nicht, bleibst du ewig in Fremden. Und ich habe irgendwann wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich muss mich anpassen, integrieren. Die Sprache ist das Mittel zur Integration. Darum habe ich Walliserdeutsch gelernt wie eine Fremdsprache. Also wirklich sehr aufmerksam zugelassen und Satzstellung überlegt, Werte überlegt. Und die Sprache, ich habe das wirklich gelernt. 2 Jahre habe ich gebraucht. Und mit 17 bin ich drin gewesen. Und mit 17 haben dann Kolleginnen und Kollegen gesagt, hey, jetzt bist du einer von uns. Jetzt hast du es geschafft.
Der Dialekt macht es aus.
Ja. Ja, Sprache ist das Mittel zur Integration. Bin ich 100% davon überzeugt.
Immer und überall?
Ja. Ich habe dann Jahre später auf Holland so halb gewonnen. Immer wieder ganz gewonnen, es nie ganz geschafft. Das erste, was ich gemacht habe, ist Sprachlehre. Und das hat mir ganz viele Türen aufgemacht. Auf alles, jetzt würde man sagen, Bordeaux gemacht. Hat mir ganz viele Türen aufgemacht. Es ist so anders, ich bin vorher schon immer auf Amsterdam mit Ferien gegangen. Und dann haben wir eine Wohnung gekauft, 2005 in Amsterdam. Und dann habe ich bereits ein bisschen Holländisch kennen, nachher dann noch besser, weil ich dann Leute kennengelernt habe, dank der Sprache. Und dann plötzlich bist du Teil von dieser Gesellschaft und es bist nicht ohne Sprache.
Das ist interessant. Wie machst du denn das, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt kommst du gerade von Bhutan.
Ja.
Was hat man dir für eine Sprache?
Zum Glück Englisch.
Ah, wirklich? Ja. Das ist die Amtssprache?
Nein, also es ist die zweite Amtssprache. Es gibt Bhutanisch. Sprache natürlich nicht kann verstehen. Aber Menschen in Bhutan reden fast durchs Band, sicher alle, die Schulbildung hatten, hervorragend Englisch. Also massiv besser Englisch als wir in der Schweiz. Die reden das super Englisch.
Okay, dann war es einfach, gewesen, mit den Leuten sich zu verständigen.
Das war ein blödes Beispiel.
Wie ist es in Japan?
Schwieriger. Die Leute in Japan reden nicht Englisch. Und dort bin ich dann in die Schule, in die Sprachschule, um Japanisch zu lernen. Und ich habe es nicht wirklich gelernt. Aber ich habe so Mini-Konversationen kann ich führen. Also ich kann ein Beiz und ein Bier bestellen und sagen, das und das hätte ich gerne zum Essen. Oder ich kann nach dem Weg fragen. Oder ich kann Hallo sagen. Also so ein Türöffner habe ich so kleine. Aber ich kann die Sprache nicht reden. Das ist mir viel, viel zu kompliziert. Aber auch dort habe ich wirklich das Gefühl, ich muss die Sprache lernen, um in die Gesellschaft hineinzukommen. Lustigerweise haben das die Japanerinnen und Japaner gar nicht so wahnsinnig gerne.
Wenn man ihre Sprache redet?
Ja. Beziehungsweise probiert, in die Gesellschaft hineinzukommen. Weil es ist eine recht geschlossene Gesellschaft, wo das auch ein bisschen zelebriert, das geschlossen sind. Es ist so eine Kulturbewahrung, was ich ein Stück weit auch verstehe. Es ist eine sehr spezielle Kultur und es wäre schade, wenn es die nicht mehr so gäbe. Aber es ist nicht so gerne, wenn Ausländerinnen und Ausländer probieren, hineinzukommen in ihre Gesellschaft.
Hat das Parallelen zum Wallis?
Ja. Das ist im Fall wahr. Lustig, ja. Tatsächlich.
Jetzt ist noch interessant, oder? Wenn man im Mittelland aufgewachsen ist, kennt man das wie nicht so. Man kennt auch nicht so, dass jemand mit einem anderen Dialekt irgendwie. Also klar ist das ja vielleicht ein Zugezogener und vielleicht ist es im Dorf noch ein bisschen anders als in der Stadt.
Ja.
Aber es gibt schon so Täler und eben vielleicht eben auch Länder in dem Fall, wo das noch viel krasser gelebt wird.
Also gang jetzt Murtital.
Ja, gut.
Du hast sogar dort, merkst du dann schon alles, dass du Fremder bist, denke ich.
Ja, das stimmt. Ja, und die Abgrenzung, die passiert ja sehr schnell. Und gleich eben, du sagst, du gehst sehr schnell in Kommunikation und in Kontakt mit den Leuten und die Sprache ist eigentlich so das Integrative, was man machen kann. Und ich habe mich dann auch schon gefragt, oder? Du bist sehr viel im Ausland, du bist sehr viel am Reisen für NGOs und machst Fotoreisen, machst auch Reisen mit Leuten, die sich interessieren für die Länder. Ich glaube, als nächstes grosses Projekt steht Antarktis auf der Liste.
Noch vorher gar nicht auf Südkorea.
Ja.
Als Reisebegleiter, der eine Reise organisiert auf Südkorea. Und noch vorher gehe ich auf Äthiopien als Fotojournalist für Helvetas und CH Media. Es gibt eine Reportage in der Schweiz am Wochenende.
Und du gehst dort immer mit Menschen in Kontakt und porträtierst sie.
Ja.
Und wenn du jetzt die Sprache nicht kannst, wie machst du es denn?
Immer mit Leuten, die übersetzen.
Ja.
Und das ist nicht anders möglich, logischerweise. Ich kann jetzt nicht Äthiopisch lernen oder Amharisch lernen. Ich kann nicht Koreanisch lernen in dieser kurzen Zeit. Und da brauche ich Leute, die übersetzen. Und das ist natürlich immer schade, aber ich probiere dann gleich via Person, die übersetzt, in eine Beziehung zu gehen mit den Menschen. Aber es nimmt natürlich massiv viel. Also das Interview mit der Zwischenperson ist nie das gleiche wie ein direktes Interview. Aber ich probiere gleich extrem in Kontakt zu sein mit den Leuten. Also halt über Mimik und über alles, was der Mensch sonst noch ausmacht. Wir lachen sehr viel bei diesen Interviews, das ist ganz wichtig. Aber das fehlt etwas natürlich, ja.
Aber wie fährst du das Gespräch an, wenn du die Sprache nicht kannst? Fährst du auch mit einem Smalltalk an?
Ja. Also zuerst mit einer Vorstellung immer. Das finde ich immer ganz wichtig, den Leuten zu erklären, wer ich bin und woher ich komme. Ich erkläre die Schweiz. So eine häufige also Gemeinsamkeit. Also jetzt bin ich gerade in Laos gewesen, auch für Helvetas und die Schweiz am Wochenende. Und hat zum Beispiel am Anfang immer erzählt, Schweiz und Laos sind sehr, sehr vergleichbare Länder. Und dann haben mich die Leute so angeschaut und dann habe ich gesagt, wir sind beide landlocked, also beides Binnenlande, wir haben kein Meer. Wir sind umgeben von grossen, mächtigen Nachbarn. Bei uns ist das China oben, bei uns ist das Deutschland oben. Nachher haben wir andere Nachbarn, bei uns ist Frankreich, Italien, bei uns ist es jetzt zum Beispiel Thailand und Vietnam. Beide Länder haben wahnsinnig viele Berge, beide Länder haben wahnsinnig viel Wasser. Also wir haben wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Dann haben die Leute mich manchmal überrascht angeschaut, dann haben sie angefangen zu lachen und dann sagen sie so Sachen wie, aber ihr habt Schnee. Und dann sage ich, genau, wir haben Schnee, ihr habt keinen Schnee. Aber dafür haben wir das. Und dann kommen wir sofort ins Gespräch und lachen. Und dann, aus dem heraus gibt es dann Interviews.
Findest du in jedem Land so Gemeinsamkeiten?
Ja, der grosse Unterschied.
Aha.
Manchmal sage ich auch den Unterschied. Aber ich tue immer die Schönheiten von dem Land loben zuerst, wo ich Gast bin.
Und dann fühlen sich die Leute gerade sofort auch wohl.
Ich hoffe es. Also, weil ich setze mich mit den Ländern auseinander und sage dir mal, was ich wahrnehme. Gastfreundschaft, Herzlichkeit, all die Sachen. Und zeigt dann auch den Unterschied manchmal zur Schweiz. Also jetzt gerade bei der Gastfreundschaft, wie man in Ländern, die völlig unterschiedlich sind als wir, viel, viel offener auf Menschen zugeht, als wir das machen. Das ist zum Beispiel etwas, was mir extrem auffällt. Und dann sage ich auch, also wenn du jetzt in die Schweiz kommst, würde ich glaube niemand einfach so auf der Straße einladen und sagen, komm zu mir heim essen.
Das sagst
du? Ja, das sage ich. Und schäme mich dann nämlich ein bisschen dafür. Und sagen, und ihr macht das, ich bin jetzt schon zum dritten Mal von wildfremden Menschen einfach eingeladen worden. Grossartig.
Und wir haben immer das Gefühl, hast du am Anfang auch das Gefühl gehabt, da ist etwas noch dahinter. Der will nachher etwas von mir.
Natürlich.
Ja.
Ja.
Da bist du es einfach.
Haben wir das, ja. Ich hatte gerade einen Freund aus Afghanistan, wo frisch in der Schweiz lebt. Der hat gesagt, letztens wollte er nach dem Weg fragen. Er war in der Nähe vom HB in Zürich gewesen. Und nicht genau gewusst, welches Tram das man nennen muss. Fragen, wenn er zurückkommt, dort, wo er wohnt. Das ist eben noch relativ kurz in der Schweiz. Er hat gesagt, die Leute sind fast weggerannt, wenn er auf die Leute zugegangen ist. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe gesagt, es tut mir so wahnsinnig leid. Und Afghanistan ist ein Land, wo die Menschen enorm herzlich sind, auf Fremde zugehen und offen sind. Ja, und dann schäme ich mich ein bisschen.
Ich frage mich, warum sind die Unterschiede denn teilweise so krass, jetzt gerade seit der Mentalität? Hast du das herausgefunden auf all deinen Reisen? Warum sind wir irgendwie verschlossener?
Also, wir sind ja sicher ein Berglervolk. Und wir haben ja im Zweiten Weltkrieg das Redui gehabt. Ich glaube, mental sind wir alle ein bisschen im Redui immer noch. Hm. Also, wir sind jetzt nicht das alleroffnigste Volk auf dem ganzen Planeten. Was aber, glaube historisch sehr gut erklärbar ist. Also, wir haben wenig Kontakt gehabt, während Jahrhunderten mit Leuten von anderen Ländern. Das sind die Reisläufer, also die Söldner, die sind rausgegangen, die jetzt gerne natürlich, aber es sind wenig Fremde reingekommen. Aus keine Ahnung was für Gründen. Vielleicht sind wir nicht so interessant, wir haben keinen Rohstoff, wir haben primär Landwirtschaft gehabt. Es hat wieso nichts wahrscheinlich zu entdecken in der Schweiz für andere. Im Unterschied zum Beispiel zu Holland, wo ich eben zum Teil lebe. Holland war eine Seefahrernation. Jahrhunderte zurück schon. Immer wahnsinnig offen. In Amsterdam leben 190 und etwas Nationen zusammen. Und das ist einfach schon immer so gewesen. Es ist einfach selbstverständlich, dass du dort Menschen mit allen Hautfarben, mit allen Mentalitäten, mit allen Sprachen hast. Ganz selbstverständlich. Und da ist das Thema Fremdsein ist dort einfach kein Thema. Jeder ist auf eine Art fremd, weil ja jeder auch in einer Minderheit ist und jede. Ist noch interessant. Mhm. Und das ist so ganz eine andere Mentalität, als wir sie da in der Schweiz haben, wo eben der Kontakt mit Leuten von anderen Nationen eigentlich nie hatten. Also die Wallis auch mit Leuten von der Restschweiz zum Beispiel. Also die Berge haben eben schon getrennt. Also in die Wallis, bis der Lötschbergtunnel aufgegangen ist, bist du nur über hohe Berge gekommen, Pass oder irgendwie vom Welschland her. Aber das Wallis ist wahnsinnig lang sehr unberührt gewesen von der Restschweiz. Geschweige denn von der Restwelt. Das ist dann erst mit dem Tourismus losgegangen und so weiter. Und durch das haben wir, glaube ich, einfach wenig Kontakt mit anderen Nationen und sind uns, glaube ich, auch wohl gewesen, so wie das war. Ähnlich wie Japan, wo auch wahnsinnig Mühe hat mit Leuten von anderen Ländern. Japan ist eine Insel, bei uns sind es Berge. Und ich glaube, das hat schon einen grossen Einfluss und das prägt auch.
Und gleichzeitig sind wir ja sehr, wenn jemand kommt und eine andere Sprache redet, sofort auch bedacht darauf, irgendwie dieser Person das Recht machen. Und also gerade wir Deutschschweizer wechseln ja sehr schnell in andere Sprachen.
Da sind wir wieder sehr gut, das stimmt. Und wir sind ja auch im Herzen immer wahnsinnig herzliche Menschen.
Also, das ist schön gesagt, ja.
Nein, wirklich. Und wenn man mal mit jemandem im Kontakt ist, dann sind wir ja finde ich recht cool und dann eine gute Gastgeberin und Gastgeber, gute Freundinnen und Freunde.
Wenn denn mal, ja, ist genau
aber
das.
Der Schritt, bis du herkommst, geht eben recht lang. Also das liest man immer da, die Experts, die jetzt in der Schweiz sind und findet, man kommt einfach nicht an die Schweizer her.
Was haben wir denn? Haben wir denn Angst?
Vor was denn?
Dass etwas weggenommen wird. Dass wir
ja.
Wenn du so aus uns rauskommen, weiss nicht, Komfortzone verlassen.
Ja. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir ein bisschen scheuch.
Ja.
Vielleicht ein bisschen unsicher. Könnte ich mir auch vorstellen. Also weißt du, ich nehme mich von all dem eben nicht aus. Ich bin da in der Schweiz auch anders, als ich im Ausland bin. Ich schliesse die Tür natürlich auch daheim. Und wenn jemand durch das Stegenhaus geistert, das ich noch nie gesehen habe, finde ich, wer ist das und was macht die Person da? Also, bin ganz genau gleich. Und lasse dann auch nicht wildfremde Leute auf der Straße einfach zum Nachten. Mache ich alles nicht.
Ja.
In der Schweiz bin ich extrem Schweizer. Und wenn ich im Ausland bin, bin ich vielleicht ein bisschen anders, aber da bin ich auch ein Schweizer.
Ich habe nur gedacht, der Connex auch zum Auftreten auf der Bühne stehen und kommunizieren mit anderen, das ist ja wahrscheinlich auch in anderen Ländern viel freier und wir haben ja auch da viel Angst. Nehme ich mich überhaupt nicht raus.
Also, wir denken ja extrem viel, was denkt der andere von uns.
Ja.
Und das mit der Angst auf der Bühne, das sind wir schon ganz krass. Wir haben so Angst, unseren Blödsinn zu geben. Was es, glaube ich, ein bisschen ist, ich glaube, wir sind in der Schweiz sehr stark defizitorientiert. Also wir zeigen extrem schnell mit dem Finger auf jemanden, der einen Fehler macht oder etwas nicht gut macht, was ein bisschen anders ist vielleicht auch, der etwas gewagt hat, der nachher in die Hose ist. Das finden wir fast ein bisschen cool, weil das hat er uns auf die Nase bekommen. Das war ein bisschen übermütig. Also wir haben gerne, wenn die Leute ein bisschen lieb bleiben. Und weil wir ja wissen, wie wir sind, sind wir dann vielleicht eben auch entsprechend ängstlich, weil wir ja wissen, oh, so gnadenlos, wie wir selber sind, sind vielleicht die anderen mit uns auch.
Ja.
Also wir verzeihen uns dann keinen Fehler. Und vor dem haben wir dann wahnsinnig Angst, was denken die anderen, die machen sich sicher lustig über mich, die lachen mich sicher aus nachher, weil wir ja eben so defizitorientiert sind stark. Das finde ich so schade.
Das ist so spannend, ja. Darum haben wir ja wahrscheinlich 7 Bundesräte, weil nicht jemand allein wäre, hätte zu viel Macht. Weißt du so?
Ja.
Präsidentinnen, Präsident allein.
Das finde ich ein super System auch.
Ich finde es auch ein super System. Aber ich habe es jetzt gerade Freunden von Amerika wieder erklärt. Und die sind immer so fasziniert. Was? Eben? Und ich find, eben, aber wir wollen nicht, dass jemand... Du hast es jetzt vorher schön formuliert. Du hast gesagt, wir wollen die Leute ein bisschen klein behalten.
Ja. Also wenn dann
darum gibt es auch nicht nur einen Präsident, oder?
Nein, und wenn dann mal jemand oben ausschwingt als Bundesrat, dann hat er ganz schnell den Kopf ab.
Ja.
Oder als Bundesrätin.
Stimmt.
Also ich finde nach wie vor... Frau Keller-Sutter, was sie gemacht hat mit dem Herrn Trump bei dieser Zolldiskussion. Super. Ich finde es cool, dass sie den Mut hatte, dem anzuleuten und zu sagen, so, Herr Trump, ich erkläre jetzt mal, wie die Schweiz ist. Aber was haben wir nachher gemacht? Wir sind über sie reingefahren. Wir haben sie klein gemacht. Wir haben gesagt, ja, die meint, wer sie sei und weiss nicht was alles. Dabei war sie mutig. Sie hat halt eins aufs Dach bekommen, aber no risk, no fun. Also, wir haben so wenig den Mut, Sachen zu machen und dann auch damit zu leben, dass halt kann scheitern. Das haben wir nicht. Und sie hat das gemacht und ich finde das grossartig, aber schau, wie sie aufs Dach überkommt. Unglaublich. Das ist bis heute ein riesen Makel, oder? Und bis heute mit Häme, wenn die Leute reagieren, wenn sie über das reden und sagen, ja, sie hat halt gemeint, wer sie sei und sie hat gemeint, sich an einem Trump zu stören, und so weiter. Hey, aber die Alternative ist nichts machen und wir Trump nicht anrufen. Sie hat es probiert.
Was würdest du denn wünschen? Was müssten wir uns ein bisschen vornehmen in der Schweiz, wenn du so durch die Horizon machst, durch all die Länder und siehst, wie es auch anders könnte sein?
Das klingt jetzt banal. Ein bisschen mehr Offenheit wünschte ich mir manchmal. Das ist jetzt gerade der völlig falsche Zeitpunkt, um über das Thema diskutieren, weil wir stehen vor der 10 Millionen Initiative. Und dort läuft die Diskussion in eine völlig andere Richtung. Sind wir zu offen, sind wir zu viele Leute in einem Land und so weiter. Um das geht es mir nicht. Mir geht es nicht um die Menge der Leute, mir geht es um, wie wir den Leuten begegnen. Und dass wir probierten, andere Kulturen mehr zu verstehen und eigentlich merkten, ganz banal am Schluss, dass wir Menschen alle gleich sind. Ob wir jetzt anders aussehen oder nicht, spielt völlig keine Rolle. Am Schluss sind wir alle gleich. Also ich merke dann manchmal so ganz kleine Sachen. Ich habe eine Beziehung zu Lungern im Kanton Obwalden. Meine Schwiegerfamilie kommt von dort. Und da kann ich manchmal interessante Sachen beobachten. Es hat eine koreanische Serie gegeben, die heisst Crash Landing on You. Eine südkoreanische Serie. extrem populär im asiatischen Raum, also vor allem so China, Südkorea und so weiter. Und die Schlussszene von dieser Serie, die hat man im Berner Oberland und das Lungern aufgenommen. Im Berner Oberland, dort in dem berühmten Steg, in Iseltwald heisst es, glaube ich, dort, wo das Klavier auf dem Steg startet, das ist eine von den Szenen. Da gibt es noch so eine Fallschirmszene und es gibt Schlussszene, die spielt das Lungern. Und dort tun sich die zwei dann, glaube ich, küssen und dann ist die ganze Serie fertig. Und jetzt kennt, lustigerweise, seit die Serie im Fernsehen gekommen ist, im asiatischen Raum, Tausende, wirklich Tausende von Asiatinnen und Asiaten, vor allem Koreanerinnen und Koreaner, auf das Lungern. Und steigen aus das Lungern am Bahnhof und gehen auf die Suche nach diesen Drehorten. Und stolpern durch Lungern durch und logisch unbeholfen und haben keine Ahnung von Lungern und machen Fotos von den Gärten, weil sie überall irgendwo eine Reminiszenz sehen an die Serie. Und schauen die Leute in die Häuser rein und sind halt einfach fasziniert. So. Und was passiert zu Lungern? Man regt sich wahnsinnig auf über die Asiaten, die da kommen. Und die Leute machen gerade die Fenster zu und sagen den Leuten so, hey, weg, da, das ist mein Garten. Alles verständlich als Reaktion. Aber ich frage mich dann, warum probieren wir uns nicht damit auseinandersetzen, woher kommt das? Aha, das ist eine Serie, also schauen wir mal die Serie. Und probieren wir uns mit der Kultur auseinandersetzen. Also wenn ich in Südkorea bin, merke ich, da sind die Leute so offen, so herzlich, da kommen auf mich zu, wenn die sehen, dass ich irgendwo umeinander die wollen wissen, woher ich komme, die machen mir alle Türen auf, die zeigen mir, was ich kann fotografieren, die zeigen mir die schönsten Plätze und so weiter und bei uns passiert das Geld, die machen Türen zu. Statt zu sagen, hey, so cool, die interessieren sich für uns, weil da eine Serie gedreht worden ist. Also tun wir doch die empfangen mit einem grossen Plakat, am besten gerade auf einer Karte nicht zeichnen, wo die drei Orte sind, dass die Leute nicht umirren. Zeigen dort hinten, sind sie vielleicht sogar noch kleine Kiosk machen mit irgendwie Postkarten, die man kaufen kann von dieser einen Szene an dem Ort und so weiter. Da gäbe es x Möglichkeiten, aber wir machen dann einfach zu und ich finde das so schade.
Ja.
Warum machen wir nicht auf?
Ja.
So. Ja.
Gibt es Momente, wo du dich auch zu wenig tolerant fühlst?
Oh ja.
Welchen Moment?
Ganz viel. Ich bin ein leidenschaftlicher Zugfahrer. Und es gibt etwas, das unseren Zug einreisst, dass man dort das Handy nehmen und dort Instagram scrollen und nachher dort das Ganze noch mit Ton los, all die Reels mit Ton schaut. Ich drehe fast durch. Dann frage ich mich, bin ich jetzt ein grumpy old white man? Ich stehe wirklich auf. Ich stehe auf und sage den Leuten, geht das auch nicht tun, das ist ein Kopfhörer, irgend so.
Ah, du genau, das ist ja wie der Kommunikationsrhetorik-Profi Menschen ansprechen, wenn ihn etwas aufregt.
Mit einem breiten Lächeln im Gesicht, aber ich stehe auf und ich sage es. Und in der Regel reagieren die Leute sehr positiv und schalten dann den Ton ab.
Sagen sie, Entschuldigung. So.
Ja, genau.
Ah, schön.
In der Regel. Letzte Woche habe ich jemanden erlebt, der gesagt hat, mich stört das Knurren dahinter viel mehr. Und einfach weitergeschaut und ich gefunden, oh shit, jetzt stoße ich an.
Den akzeptierst du?
Nein, da habe ich mich in der Diskussion nicht gelassen, um mich verloren. Weil er hat einfach weitergeschaut.
Und du hast nochmal gefragt, oder wie? Du bist hartnäckig geblieben.
Und hat einfach mich die ganze Zeit belehrt und gesagt, andere machen das auch und warum soll ich jetzt das nicht machen? Und ja. Andere reden laut und dann ich probiert Argumente zu bringen. Ja, reden ist irgendwie anders, das ist ein angenehmerer Ton als das Schepper aus dem Gerät raus und so. Völlig sinnlos, können wir so aussteigen zum Glück und bin dann gegangen. Aber ich sage so Sachen. Ganz schlimm finde ich, wenn Leute telefonieren mit Lautsprecher. Und Video. Und so drei Packet und die Leute packen zu dem Ding raus.
Ja.
Da bin ich extrem untolerant. Aber ich sag's wirklich. Und ich probiere es anständig zu sagen, aber ich gehe fast die Wand auf.
Aber du kannst den Trigger wie wegklicken, wenn du das dann sagst. Also weißt du, es wird ja dann schwierig, wenn man sich so aufhängt und in die Emotionen dann versucht, es nicht zu sagen und gleichzeitig spürt man aber die Emotion mega.
Ja, das passiert mir auch.
Aber das ist spannend noch kurz, dass du jetzt quasi als Gesprächsprofi dann so auf der argumentativen Art und Weise versuchst, ihn zu überzeugen.
Ja.
Obwohl du ja wahrscheinlich weißt, dass wenn...
Du verlierst,
oder?
In dem also ich einfach irgendwann habe ich gesagt, mich stört es einfach, Punkt.
Ja.
Weil der genau mir gegenüber guckt. Aber sonst gehe ich ja drei Abteile weiter, wenn jemand dort laut irgendwelche Reels schaut auf Instagram. Nein, das regt mich auf. Furchtbar. Da bin ich intolerant, sehr intolerant. Vielleicht hat es mit dem Alter zu tun.
Nein, ich kann es nachvollziehen. Obwohl es ja gerade ja irgendwie auch um Kommunikation. Wir kommunizieren aber jetzt irgendwie so, dass dann alle noch mitbekommen. Ich habe letztes Mal jemanden gehört, Schluss machen im Zug.
Das ist geil.
Ja, es ist irgendwie so ein bisschen unangenehm gewesen, das mitzuerleben.
Aber also mit mit dem aus dem Lautsprecher, der hast du gehört.
Nein, Person, das habe ich dann nicht gehört, das stimmt. Das habe ich nicht gehört.
Das wäre noch spannend zu wissen, wie dann die Person reagiert. Hättest du dich einschalten als Vermittler?
Ja, das wäre noch interessant gewesen, das stimmt, wenn man keine beide Seiten hören kann. Nein, aber grundsätzlich fällt mir auf, dass Kommunikation lauter wird. Ja. Egal, ob, jetzt, eben, ob man jetzt einen Lautsprecher hat oder nicht. Aber man traut sich eben dem Fall Schluss machen in einem Zug. Vor anderen. Das hat mich noch faszinierend gedacht. Ja. Ich habe das Gefühl, früher war man viel verstohlener gewesen. Oder wie haben wir ein Handy haben wir irgendwie gehört?
Ja.
So in den 10er-Jahren. Das war irgendwie mega peinlich gewesen. Und heute ist das nicht mehr peinlich. Heute ist das salonfähig.
Furchtbar.
Aber hat das auch eine positive Note? Also weißt du, kommunizieren wir anders heute?
Ich sehe die positiven Noten noch nicht, ganz ehrlich. Nein. Nein, weil ich finde, es gibt einen Intimraum. Und gewisse Gespräche sollten in einem Intimraum stattfinden, finde ich. Also jetzt Trennung zum Beispiel.
Ja.
Aber auch Videos schauen ist etwas Intimes. Ich will, dass das soll Menschen für sich machen, aber nicht alle müssen mithören.
Dich interessieren im Moment ganz sehr die globalen Themen. Mhm. Als Fotojournalist reist du durch die Welt und jetzt gibt es dann gleich, darf man das verraten, ein Buch.
Jetzt ist es draussen. Ja.
Kannst du erzählen, was das für ein Buch wird?
Ja. Und zwar, weil ich heute Morgen gerade den Vertrag zurückgeschickt habe. Also für immer ist gut.
Ach gut.
Ja, es gibt ein Buch. Ich bin jetzt seit 11 Jahren als Fotojournalist auf der Welt unterwegs. Ich habe 2015 meine Ausbildung zum Fotograf abgeschlossen in Amsterdam, wo ich 4 Jahre lang intensiv studiert habe. Es war eine harte, wunderschöne, unglaublich spannende Ausbildung gewesen, wo ich vor allem sehr viel über mich selber gelernt habe. Das Technische vom Fotografieren, das ist im ersten Jahr fertig. Nachher geht es nur noch darum, wie erzählst du Geschichten, wie kannst du das transportieren, was du willst sagen und so. Wirklich grossartige Ausbildung. Meine Abschlussarbeit habe ich über die Ukraine gemacht. Da bin ich zum ersten Mal journalistisch überhaupt ins Ausland gekommen. Weil vorher bin ich nur immer in der Schweiz tätig als Journalist. Und habe gemerkt, hey, die Kamera und wenn ich ein Interesse habe an Leuten, das macht mir irgendwo alle Türen auf. In einem Land wie der Ukraine, wo damals gerade ein Jahr schon im Krieg war mit Russland eigentlich. Also es war damals noch ein versteckter Krieg. Aber es hat bereits 1 Million Geflüchtete aus dem Osten von der Ukraine, die auf Kiew und Umgebung gegangen sind. Und mein Thema sind die Geflüchteten gewesen.
Bevor der Angriffskrieg wirklich losgegangen ist?
Genau, am 22. Ja. Und dort habe ich gemerkt, hey, ich komme in die Ukraine und niemand kennt mich dort. Ich hatte einen lokalen Fixer, also jemanden, der alles organisiert hat und mir den Kontakt vermittelt hat, aber mehr nicht. Und dann konnte ich jetzt sagen, ihr habt jetzt eine Millionenauflage, wo ihr da publiziert werdet, oder das ist das und das. Ich habe gesagt, es ist für eine Abschlussarbeit an der Schule und vielleicht kommt es auch in Zeitungen. Es ist dann in ein paar Zeitungen gekommen. Und da erzählen mir Menschen, wildfremde Menschen, Parlamentarierinnen, Parlamentarier, Geflüchtete, also auch noch Kirchenleute, Leute aus der Wirtschaft, einfach ihre Geschichten und lassen sich fotografieren von mir. Mich hat das so fasziniert. Und dann habe ich gemerkt, hey, wenn das möglich ist, dann müsste noch viel mehr möglich sein auf der Welt. Und habe mich bei Helvetas beworben als Fotograf in ihrem Fotografenpool. Ich hatte 2015 meinen ersten Auftrag gehabt. Der war in Laos. Ich bin dann relativ bald darauf aber noch auf Nepal gegangen. Und irgendwann haben sie bei Helvetas gesagt, aber du bist ja auch Journalist, du kannst ja auch selber schreiben. Und du kannst ja vom Fernsehen, du kannst vielleicht auch selber ein Video machen. Können wir dich nicht allein losschicken? Statt dass du immer noch mit Leuten musst gehen, du kannst ja einfach allein gehen und dann schöne Reportage machen und über unsere Arbeit berichten. Das mache ich jetzt seit, bald 4 Jahren. Und ist grossartig. Also es ist wirklich ganz toll, dass ich das machen darf.
Mhm.
Und was ist die Frage? Shit, jetzt bin ich gerade noch in Schwärmen gekommen.
Ja, nein, es ist schön zu hören. Es wirkt, als hättest du noch mal eine weitere Erfüllung gefunden in deinem Leben.
Genau,
mit dem, oder?
Genau. Und jetzt ist die Frage nach dem Buch.
Ja, und genau. Und jetzt kommt eben ein Buch, wo irgendwie das alles dann zusammenfasst.
Genau. Also, ich bin jetzt seit 11 Jahren als Fotojournalist unterwegs. Das ist eigentlich im Prinzip der Vorlauf gesetzt, um das zu sagen. Und bin auf der ganzen Welt eigentlich unterwegs. Also ich bin sehr häufig in Asien, in Afrika, aber auch im Westen, also in USA, Nordamerika bin ich gerade, Kanada letztes Jahr, ich gehe jetzt dann auf Südamerika, die Antarktis Anfang nächstes Jahr. Also ich habe wirklich sehr, 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 sehr viel gesehen auf der Welt. Ich bin sehr viele Menschen auf der Welt daheim gewesen. habe ich porträtieren. Ich habe ein Buch gemacht über die Neuseidenstrasse, wo ich von China in die Schweiz gereist bin. Ich habe ein Buch über Japan gemacht, ich habe in Japan gelebt. Ich habe all das dokumentiert in meiner Kamera. Und ich finde, logisch hat es jetzt schon ein paar Reportagen gegeben, Veröffentlichungen, aber ich hocke noch auf ganz viele sehr schöne Geschichten. Und ich habe gefunden, eigentlich würde ich jetzt mal ein bisschen zurückschauen auf das, was ich bis jetzt gemacht habe und das zwischen zwei Buchdeckel bringen. Und zwar mit Geschichten aus der ganzen Welt. Also das kann sein, dass es die Maasai-Hirten sind in Tansania in der einen Geschichte und in der nächsten Geschichte die Hebüren aus Nordlaus und dann die Inuit in Nordkanada. Also es soll einfach ein knallen, dem Buch. Es soll einfach die Welt in ihrer ganzen Breite und Tiefe zeigen, mit Bildern und Text und Reflexionen von mir. Das ist der Ansatz vom Buch.
Hochspannend. Schön. Ja. Und wenn du das so beispielhaft erzählst, denke ich so, wie machst du das eigentlich? Kannst du, also wie muss ich mir das vorstellen? Du gehst in die Länder und suchst dann auch nach diesen speziellen Regionen oder du laufst umeinander und findest? Oder wie funktioniert das genau?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich einen Auftrag habe, jetzt zum Beispiel von Helvetas, dann gehe ich in eine bestimmte Region, meistens mit einem bestimmten Auftrag.
Mhm.
Aber wenn ich dann noch eine Reportage mache für die Schweiz am Wochenende und die anverwandten CH Media Zeitungen, dann probiere ich wie noch weiter zu reisen und das Land zu verstehen im grossen Kontext und probiere dann die Geschichten, die ich mache, dann Kontext stellen und mache dann eine Reportage über das Land, natürlich mit einem bestimmten Fokus.
Mhm.
Und dann arbeite ich aber meistens mit lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Helvetas zusammen, die mich an den Ort bringen, zu den Bäuerinnen und Bauern heimbringen. Aber vielleicht kann ich jetzt zu einem Gouverneur, weil ich unbedingt die politische Seite will verstehen, oder ich kann eine Uni, weil ich will verstehen, was die Forschung im Land sagt. Also zum Beispiel, wenn ich letztes Jahr in Bangladesch war zum Thema Klimawandel.
Ah.
Und bin dort dann tatsächlich in eine Uni gegangen, weil ich dort einen Forscher kennenlernen, der sich intensiv damit auseinandersetzt, wie die Böden im südlichen Bangladesch immer mehr versalzt werden, weil das Meer immer mehr ins Landesinnere dringt, weil die Flüsse vertrocknen, alle zusammenhängen. Und dann recherchiere ich und mache dann eine grosse Reportage aus dem. Wo ich aber zum Beispiel für mein Seidenstrassenbuch unterwegs war, das Thema war die neue Seidenstraße und Chinas Weg zur Weltmacht, hat der Titel geheißen. Bin in China gestartet und wirklich einfach sehr offen. Ich bin am Anfang ohne irgendjemand in China unterwegs gewesen. Und einfach zum schauen, was passiert jetzt, wenn ich in dem China unterwegs bin und was mir da an Begegnungen passiert und wie mich das weiterbringt. Und es hat mich sehr weit gebracht. Ich habe wunderschöne Begegnungen und wunderschöne Geschichten gehabt, was auch mit der Offenheit von diesen Menschen zu tun hat, die mich einfach zum Znachten geladen haben. Wildfremde Menschen auf der Straße, die sagen, hey, Fremde, komm zu uns und iss mit uns Nacht. Und nachher sind wir noch ausgegangen. Und nachher bringen die mich wieder an einen Ort. Also ich bin dort sehr tief in die Kultur hineingekommen. Im zweiten Teil habe ich dann mit einem Kollegen, einem Journalistenkollegen, zusammen geschafft, der mich an wahnsinnig spannende Orte hergebracht hat. In anderen Ländern bin ich mit Begleitung zum Teil gereist, zum Teil allein gereist und schaue dann, was passiert. Das ist so cool.
Das ist so spannend und ich stelle mir es aber auch, es gibt eine Seite in mir, die das auch noch anstrengend empfindet.
Ist es auch, ja.
Weil, also du musst dich jeden Tag wieder auf etwas Neues einlassen.
Ja.
Und eben die Offenheit, die du jetzt gerade gesagt hast, würdest du dir ein bisschen wünschen, die musst du einfach wirklich tagtäglich wird die geprüft.
Ja. Ja. Aber es ist so geil. Und man kommt so tief in ein Land. Mhm. Also ich probiere immer, alle Gesellschaftsschichten irgendwo zu treffen.
Mhm.
Und eben, Teil musst du organisieren, und Teil passiert. Und ich bin völlig erschöpft nach jeder Reise. Komplett.
Hä.
Aber auch wahnsinnig reich. Und dann, wenn ich dann die Erschöpfung überwunden habe, überwiegt das Glück.
Und du hast vorhin gesagt, wir sind alle gleich.
Mhm.
Welche Themen triffst du immer wieder an?
Am Schluss, wenn wir Menschen doch alle einfach ein möglichst gutes Leben haben. In dieser Zeit, die uns gegeben ist, das ist eine kleine Zeit, auf dieser grossen Zeitachse, wo die Welt schon besteht, ist das wahnsinnig wenig, was wir da haben auf dieser Welt.
Ah.
Und ich glaube, am Schluss streben wir alle nach dem Glück. Auf ganz verschiedene Arten. Und man kann das Glück ganz unterschiedlich suchen. Es gibt ganz viele Wege dorthin. Und den einen fällt es ein bisschen leichter, den anderen fällt es extrem schwer, weil sie unter ganz schwierigen Umständen geboren sind, aufgewachsen sind. Wenn du in einem Krieg geboren wirst, wenn du in einem Land, wo Hungersnot herrscht, geboren wirst, hast du nicht die gleiche Chance, wie jemand in der Schweiz geboren wird. Aber das heisst nicht zwingend, dass wir dann glücklicher sind in der Schweiz, nur weil wir mehr haben.
Mm.
Wir haben ja mehr zu verlieren und das ist ja dann bei uns wieder ein ganz grosses Thema. Also die Angst vor Sitzstandsverlust zum Beispiel. Und die anderen Länder sind das wiederum kein Thema. Also, aber das, was uns verbindet, ist am Schluss immer wieder, wir wollen eigentlich ein gutes Leben haben. Und wie man dort herkommt, das ist unterschiedlich, aber das verbindet uns alle Menschen. Und ich habe gemerkt, am Schluss sind wir wirklich alle gleich.
Ja, schön gesagt.
Es ist so banal, wie es ist, genau so. Und ich habe gelernt, zu verbinden, zu suchen, auf der ganzen Welt, egal wo ich bin. Und nicht das, was uns trennt. Und leider läuft im Moment politisch, global, aber auch in der Schweiz, ganz ein Haufen auf das Trennen raus. Es geht immer darum, was unterscheidet uns von anderen. Und logisch, das ist wichtig, um eine Identität zu formen, und es ist wichtig, zu wissen, wer du bist. Das passiert häufig über die Unterscheidung vom anderen. Aber viel spannender ist doch, herauszufinden, was verbindet uns. Und das macht man viel zu wenig. Mhm. Und das werde ich mit meinem Buch machen. Probieren zu zeigen, was uns alle verbindet. Bei diesen grossen, universellen Themen wie Identität, Heimat, Angst, Freude. Da sind wir alle gleich am Schluss.
Und eben das grosse Glück, und das möchte ich dich, Patrick, zum Schluss fragen. Was macht dich glücklich? Was ist Glück für dich?
Zum Moment, wie jetzt geht. Ganz im Ernst.
Wirklich?
Mit jemandem am Tisch hocken und ein gutes Gespräch führen. Zu spüren, dass jemand an dem, was ich erzähle, interessiert ist, aber gleichzeitig die grosse Chance, mich dafür für jemanden zu interessieren. So zu hören, zu lernen.
Mm.
Es sind die Begegnungen, die mich glücklich machen. Und das kann sein bei einem Menschen, der geflüchtet ist aus Myanmar, der Rohingyas, der dort vor einem Völkermord müssen flüchten und jetzt in einem riesengroßen Camp lebt in Bangladesch. Ich bin dort dreimal gesehen inzwischen. In diesem Camp, dort lebt eine Million Menschen, die geflüchtet ist, quasi in einem riesigen Open-Air-Gefängnis, weil sie den Ort nicht verlassen. Bei so jemandem nachher in seinem Hütchen zu hocken und mit dem Menschen zu reden, über seine Situation, vielleicht sogar zu lachen mit dem Menschen, obwohl die Situation recht hoffnungslos ist. Das sind für mich die schönsten Momente. Dürfen mit einem Bundesrat, es gibt so eine Erinnerung, die ich hatte, nach einem Abend, wo ich einen Anlass moderiert habe, der Bundesrat gewünscht hat, dass ich der Moderator bin, bei einem Glas Wein hocken und mit dem Bundesrat einfach als Mensch nachher zu reden. Oder mit der Bäuerin in Nordlaus, wo ich jetzt gerade war, können darüber reden, wie das ist, wenn sie das Besengras muss ausschütteln, was sie jeden Tag macht und fast erstickt dabei. Und am Schluss dann auch noch zusammen zu lachen, und zwar, weil ihre Kinder so lustige Sachen machen. Einfach, das ist für mich das Glück. Die Begegnungen zu haben mit Menschen, wo man einfach merkt, wir sind alle gleich, wir hocken im gleichen Boot und uns verbinden ganz ein Haufen. Das habe ich jetzt mit dir erleben dürfen. Mhm. Das ist wunderschön.
Ich finde es auch wunderschön. Und gleichzeitig frage ich mich gerade, wenn du das so erzählst, was ist dort dahinter? Was ist dort das, was dich glücklich macht? Also, meine, dass man in Kontakt kommt und mit Menschen kann über ihr Leben reden, das verstehe ich. Und gleich nimmst du ja irgendetwas, nimmst du dann raus. Was ist die Essenz von dem, was du rausnimmst?
Zu lernen. Glaube ich.
Ja.
Zu verstehen. Ich glaube, das ist es am Schluss, ja. Ich lerne wahnsinnig gerne. Und am meisten lerne ich von anderen Menschen. Indem ich sehe, wie sie leben, wie sie denken, wie sie fühlen. Ich glaube, das ist das, was mich glücklich macht. Logisch gibt es das kurzfristige Glück, wenn ich etwas Schönes kaufe, was mir Freude macht. Ein schönes Hemd, weil es zufällig das gleiche ist, wie du hast, praktisch.
Jetzt hast du es doch noch gesagt, am Schluss von dem Gespräch. Ich dachte, wir kommen darum, wir haben das Gleiche an.
Ja, aber
wir
nicht,
haben
abgesprochen.
Nicht abgesprochen. Nein. Partner-Look. Es ist wirklich einfach, ja.
Und das kann mich glücklich machen, im Moment lang.
Mich macht es immer noch glücklich.
Ja, mich auch. Das macht mich glücklich. Nein, aber was ich will sagen ist, materielles Glück bedeutet mir nicht so wahnsinnig viel. Mm. Ich habe kein Auto, weil das Auto wäre für mich höchstens ein Mittel zum Zweck und ich brauche es nicht, ich habe öffentlichen Verkehr und komme mit dem weit. Ich glaube, das würde mich jetzt nicht glücklich machen. Oder vielleicht einen Tag oder zwei, bis ich die erste Spüle hat, weil ich irgendwie schlecht parkiert habe.
Mhm.
Dann macht es mich schon unglücklich. Also Besitz macht mich nicht unbedingt glücklicher. Was mich glücklich macht, sind wirklich Begegnungen auf der ganzen Welt. Ja.
Wir haben es ein bisschen vorher weggenommen. Und das ist meine Signature-Abschlussfrage.
Mhm.
Wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Die nächsten paar Wochen werde ich sie zwei Menschen widmen. Das eine ist meinem Mom Simon. Ich war in den letzten Jahren sehr viel weg, sehr viel auf Reisen. Früher war er sehr viel weg. Er hat lange für Ärzte ohne Grenzen geschafft und war an der verrücktesten Ort auf dieser Welt. Und in dieser Zeit haben wir uns nicht sehr viel gesehen. Und kaum hat er aufgehört mit dem Job, hat bei mir das angefangen Fahrt aufnehmen mit dem Fotojournalismus. Jetzt bin ich in der ganzen Welt unterwegs und jetzt geht sehr viel gereist. Und jetzt so die nächsten paar Wochen habe ich mir vorgenommen, ich gehe nie hin. Ich bleibe daheim. Ich werde einfach ein bisschen mehr Zeit unserer Beziehung widmen.
Schön.
Und der zweite Mensch, den ich gerne bisschen mehr Zeit widmest. Meine Mutter, der ist jetzt gar nicht so gut gegangen in den letzten paar Wochen. Und sie ist sich jetzt zum Glück am Erholen. Aber ich merke, ja, Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Und weil ich jetzt auch hier in der Schweiz bin und nicht so viel verreisen bin, habe ich die Möglichkeit, mehr ins Wallis zu gehen und sie ein bisschen mehr zu besuchen.
Sie wohnt im Wallis.
Ja.
Schön. Grüß.
Ja. Ja. Sag ich gerne, gell, ja. Wenn ich wieder mal unten bin.
Grüß. Grüß vom Grüezi.
Genau so.
Patrick, danke für deine Zeit, danke für das schöne Gespräch.
Danke, dass ich dafür da bin.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmerei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.